A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Kreuz Nord-West und dort gehen 2 Kilometer stockender Verkehr. A57 Krefeld Richtung Nürnbiegen zwischen Krefeld Gartenstadt und Kreuz Mürs 6 Kilometer stockender Verkehr.
Hey! Gut, gut, gut! Eieiei! Eieiei! 2:2!
Hereditates Colline. Salve Discibuli.
Ui! Hey!
Läuft.
Ja, wir laufen auf der A57.
Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt.
Und wir nehmen jetzt die, ja,
die Ausfahrt
Kreuz Meerbusch. An meiner Seite Alex Feuerherd. Hallo Alex.
Einen schönen guten Morgen.
Alex, wo fahren wir denn heute hin?
Wir fahren auf eine DFB-Tagung, hätte ich beinahe gesagt, auf einen DFB-Termin. Die Frau macht mich wahnsinnig. Ich fange nochmal an. Wir fahren auf einen Termin des DFB mit Journalisten. Wird also Regelkunde des DFB für Journalisten geben. Zumindest habe ich diesen Termin so verstanden. Der DFB fragt Journalisten Antworten und dann sagt der DFB, was richtig ist. Nein, ganz im Ernst, uns erwarten dort Manfred Krug von der Deutschen Fußballliga.
Manfred?
Super. Vielleicht wird er auch für uns singen.
Ja, auf Manfred Krug.
Auf Achse. Auf Achse, genau. Und Thorsten Brocki Kinnhöfer.
Jetzt mal ehrlich, wer ist denn da?
Uns erwarten dort Helmut Krug von der DFL und der Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer mit Videoszenen. Und ich vermute ganz stark, das handelt sich um Videoszenen, die bei der Halbzeittagung der Spitzenschiedsrichter am vergangenen Wochenende gezeigt worden sind.
Was erhoffst du dir jetzt? Also meine, von den Regeln her wirst du wahrscheinlich wenig Neues lernen. Aber was erwartest du dir jetzt davon? Was interessiert dich an dem Termin?
Ich denke, es wird nochmal darum gehen, zu zeigen, was in der Vorrunde an Problemen aufgetaucht ist, möglicherweise im Bereich Fußvergehen, Ellenbogeneinsätze etc. Dass dort Szenen gezeigt werden und den Journalisten gegenüber kommentiert wird, wie diese Szenen zu bewerten sind. Und ich erhoffe mir davon, sagen wir mal, so eine gewisse Vereinheitlichung in der Regelauslegung und natürlich auch, dass die Journalistenkollegen mal sehen, dass das alles gar nicht so einfach ist und sich in puncto Regelkunde dort auch nochmal fortbilden, wenn sie es von sehr, sehr kompetenten Menschen erklärt bekommen.
Wunderbar, dann fahren wir jetzt nochmal knapp 10 Minuten und melden uns dann gleich aus dem Hotel wieder.
Genau.
Hey!
So, wir sind angekommen im Tulip Inn im Fritz-Walter-Saal. Geht's gleich los. Ich habe 2 Journalisten hier, die sich das gleich mit anhören wollen. Stellt euch doch einfach mal kurz vor.
David Ninaus von der WAZ.
Bekannt als Ruhrpoet auf Twitter und?
Und Hendrik Buchreister, freier Journalist aus Köln.
Twitter-Name?
Bekannt als H-Buchreister.
Ihr beiden seid jetzt hier am frühen Montagmorgen nach Düsseldorf gekommen, um euch mit Schiedsrichtern zu unterhalten. Was erwartet ihr euch?
Naja, ich bin mal gespannt, ob das, was wir immer schreiben, heute, ob uns da mal die Augen geöffnet werden, dass das alles falsch ist und die Schiedsrichter tatsächlich einfach häufig zu Unrecht kritisiert werden.
Also ich gehe davon aus, du hast noch keinen Schiedsrichterschein?
Nein.
Du, Henrik?
Ich habe auch keinen Schiedsrichterschein. Und ich, ich finde, dass ich bin auch gespannt, einfach mal die Perspektive der Schiedsrichter zu hören, weil man ja selbst immer so sehr schnell in seinem Urteil ist oder das vorkommen kann. Und ich bin auch immer gespannt, was die Schiedsrichter sagen. Inwiefern, das, ich weiß nicht, es soll ja keine Verteidigungsrunde werden, aber inwiefern die Schiedsrichter einfach sagen, hier in solchen Situationen oder in dieser Situation, das ist unsere Sichtweise und wir zeigen jetzt mal, was wir meinen. Also das interessiert mich.
Also erstmal so ein bisschen was wie Empathie entwickeln vielleicht?
Klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut.
Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns das mal an und dann gucken wir mal, wie es euch hinterher gefallen hat.
Sehr gerne.
Im Konferenzsaal Fritz Walter ging es dann mit einiger Verspätung los. Die beiden Schiedsrichter waren aufgrund des Wintereinbruchs in NRW erst mit Verspätung angereist.
In der Folge ging es dann darum, verschiedene Szenen zu bewerten. Die Journalisten waren dazu aufgerufen, mit gelber und roter Karte ausgestattet, zu entscheiden, was die richtige Entscheidung ist.
Faul gesehen oder nicht gesehen? Gelb oder rot?
Und ich habe jetzt versucht, einen Mitschnitt hier herauszuarbeiten, der hoffentlich auf Interesse stößt. Ein paar Aussagen sind ziemlich interessant. Manchmal kann das vielleicht, ohne dass man die Szene vor Augen hat, schwierig sein zu folgen. Aber ich hoffe, dass trotzdem das, was Kienhöfer und Krug drumherum erzählt haben, ganz interessant für euch als Hörer ist. Wenn ihr denkt, interessiert mich jetzt gar nicht, dann könnt ihr auch vorspulen, denn am Ende dieser Folge, da gibt's dann noch ein Interview mit Herrn Krug und eins mit Herrn Kienhöfer und auch die beiden Journalisten Nienhaus und Buchheister und Schiedsrichter Feuerherd kommen natürlich nochmal zu Wort. Bis dahin aber jetzt erstmal viel Spaß mit Helmut Krug, mit Thorsten Kienhöfer und ab und zu auch mit den Journalisten, die unterbrochen von einigen Gläsergeklapper ihre Anmerkungen gemacht haben und Entscheidungen diskutiert haben.
Also so einfach sollte es sich ein Schiedsrichter nicht machen, dass du sagst, na, der hat ja schon gelb, das ist das Gleiche. Nein, das ist nicht das Gleiche. Tatsächlich nicht das Gleiche, weil da müssen wir eben auch, erwarten wir auch eine Gleichbehandlung und demzufolge wäre das eben blattrot gewesen. Es ist nicht die Aufgabe der Schiedsrichter, eine Entschuldigung dafür zu suchen, was da passiert ist. Wir bewerten die Fakten und die Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Sachverhalt ändert sich natürlich. Wenn wir erkennen, es ist ein Schlag nach hinten, dann kann er an der Brust, am Hals, im Gesicht treffen. Das ist rot. Fertig. Das ist rot. Was wollen Sie da sagen? Wollen Sie sagen, ja, Magen tut nicht so ganz weh, da kommt, das ist dann nur gelb. Das ist ein Schlag. Das ist ein Schlag. Und wie Thorsten gesagt hat, der weiß, dass der Gegenspieler da kommt. Das weiß er ganz genau. Warum macht er diese Bewegung im Arm? Doch nur, weil er weiß, da kommt einer, der wieder weghalten. Und wenn er den trifft, dann ist das rot. Fertig.
Wenn Schlautraff nicht umfällt bei einem Brustschlag, das ist immer so ein schmaler Grat.
Natürlich ist es das
noch schwieriger für
ihn. Ja, genau.
Klar, schon klar. Vielleicht kommt es dann noch nicht mal im Fernsehen, wer weiß, das können wir noch gar nicht. Ja, logisch, vielleicht können wir da noch nicht mal drüber reden. Ja, natürlich hat es auch damit zu tun, dass ich als Schiedsrichter auch meinen gesunden Menschenverstand mit einbringe. Es ist doch immer so, Sie haben immer. Oder nicht immer. Sie haben als Schiedsrichter häufig einen gewissen Ermessensspielraum, den Sie nutzen können. Weil, immer wieder gesagt, wir erwarten von Schiedsrichtern, dass sie so etwas erkennen. Ein Schiedsrichter, der mit dem Regelbuch unter dem Arm auf dem Platz steht, der wird immer Prügel bekommen. Ist einfach so. Also, das ist das, was ein Schiedsrichter im Laufe vieler Jahre lernt, im Laufe hunderter Spiele. Und wenn dann Mannschaften oder Clubs sagen, ja, die verstehen das nicht, das Zweikampfverhalten. Die sollen mal zu uns kommen ins Trainingslager, dann lernen sie das. Ja, was für ein Unsinn. Wie viele Spieler hast du gepfiffen? In der Bundesliga insgesamt weit über 1000. Also, von daher verbietet sich das schon diese Theorie, ja, die wissen nicht, was faul ist. Die wissen schon ganz genau. Aber Ermessensspielraum spielt eben dann doch eine Rolle.
Wenn Sie jetzt aber zu Boden gehen würden, im Strafraum, ja, und dann kommt die Zeitlupe. Und dann wird gezeigt, nee, der wird ja ein bisschen gehalten. Da gibt es schon mal eine Diskussion, ob es ein Strafstoß ist.
Gelb-Rot, das dauert viel zu lange. Der Schiedsrichter muss in Sekundenbruchteilen entscheiden. Also bitte, hoch die Dinger. Ja, 50-50 fast, so. Kurz am Weg zur Seite, dann ja, 50-50.
Jetzt haben wir aber dieses Problem. Die Szene, dass das eine hundertprozentige ist, legen doch die Schiedsrichter selbst fest in ihren Lehrgängen. Das steht ja nicht in den Regeln. Ich sage, das ist dann noch gar keine. Ja. Erst wenn ich frei zum Schuss komme am Elfmeterpunkt, wenn ich durch bin, ist es noch 100%.
Kriterium ist die Frage, hat der Spieler den Ball unter Kontrolle? Steht er zentral vor Ort? Kann er innerhalb der nächsten maximal ein, zwei Sekunden zum Torschuss kommen und möglicherweise ein Tor schießen? Und demzufolge ist das, Sie sehen mal, alles darum ist grün. Deswegen wäre der Spieler durch gewesen mit dem Fuß am Ball. Und das ist eine hundertprozentige Torschance. Das legen wir nicht fest, sondern das ist grundsätzlich so abgefasst in der internationalen Regel. Oder? Ist das schwer verständlich?
Also in Düsseldorf ist keine Torschance. Es sind ja im Endeffekt drei Situationen in diesem Fall. Ja. Erstmal faul, ja oder nein. Dann innerhalb, außerhalb. Mhm. Und dann glasklare Torschance, gelb oder rot. Die drei Entscheidungen muss jetzt der Schiedsrichter treffen.
Und abseits auch noch.
Ja, klar. Abseits auch noch, vier, ja. Aber drei sind auf jeden Fall in so einem Fall, wenn ich halt auf Foul entscheide. Ja, wenn ich auf Foul entscheide, ist zwar kein Abseits, es sind dann drei Entscheidungen. Und da muss der Assistent Minimum eine Entscheidung von mit abnehmen. Weil ich kann als Schiedsrichter nie drei Entscheidungen auf einmal treffen. Weil ich bin froh, dass ich das Foul gesehen habe. dann bin ich froh, dass ich vielleicht erkenne, dass der außerhalb war, oder ich bin froh, dass es eine Not war, und dann muss ich aber auch Hilfe bekommen, weil die drei Entscheidungen in der kürzester Zeit zu treffen, das ist fast unmöglich. Da muss ich die Hilfe in Anspruch nehmen. Gerade weil er als von draußen ja den besten Weg dafür hat.
Bitte. Wie sieht dann in diesem Fall so die Kommunikation aus? Also fragt der Schiedsrichter dann den Schiedsrichterassistenten?
Das
oder?
Ist eine Absprache. Also meine Assistenten müssen nicht fragen, sondern von denen erwarte ich, dass die in dem Moment ihre Entscheidung gekundigen. Also ich hoffe, dass mein Assistent jetzt gesagt hätte, rot, rot, rot.
Der brüllt ihn dann so.
Ja. Neben den ganzen Spielern hier auf
einmal. Also, haben Sie Dauerkommunikation mit Ihren Assistenten? Oder?
Die Assistenten, also wir haben einen offenen Kanal, das heißt, also wenn ich spreche, hören beide Assistenten und der vierte Offizielle hören mich. Wenn die beiden Assistenten sprechen, höre ich sie auch, der vierte hört sie auch. Nur der vierte, wenn der spricht, der hat nur so einen Button. Der kann sich in den Funkverkehr einschalten, weil wenn der mit Trainern und Auswechselvorgängen zu tun hat und Spieler anspricht, dann stört das. Ja? Also der drückt auf einen Button und ist dann bei mir im Ohr, während meine beiden Assistenten dann im Ohr sind, wenn sie was sagen.
Und der Funkverkehr soll auf ein Minimum beschränkt sein. Also jede Information zu viel stört den Schiedsrichter auch. Und nochmal, das habe ich vorhin schon mal gesagt, es dreht sich um klare Situationen. Also sagen Sie nicht, ja, da muss immer der Assistent helfen. Nein, der Assistent muss nur dann helfen, wenn er freien Zugang hat zu einer Szene, einen guten Blickwinkel. Und hier hätte er das eben. Er kann von der Seite erkennen, wenn er die Abseitsfrage geklärt hat, dass der hier weg gewesen wäre. Der wäre durch gewesen. Er kann vielleicht das Foul nicht erkennen. Aber er weiß, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat, dann, was Thorsten gesagt hat, da müsste von außen kommen, rot, rot. Wenn wir das im Fernsehen hinterher feststellen und sagen, ja, vielleicht hätte es auch gelb getan, okay, dann kann man das diskutieren, aber nicht während des Spiels. Das ist ausgeschlossen. Das wäre noch ein Kriterium zu dem, was Thorsten vorhin schon genannt hat. Das ist dann ausgeschlossen. Wir müssen immer daran denken, das Fernsehen wissen, was sie haben. Das setzt sich zusammen aus der Sichtung mehrerer Zeitlupenbilder und mehrerer Wiederholungen. Die hat der Schiedsrichter nicht. Hier noch eine Frage.
Ich interessiere eigentlich nur, Herr Knöpfer, wenn Sie in der Halbzeitpause mit Ihren Assistenten zusammensitzen und wie Herr Fuchs schon gesagt hat, an Sie werden ja auch Dinge herangetragen. Wie nett ist die Atmosphäre dann in so einer Kabine? Gibt es dann auch schon mal untereinander, dass Sie, also der Chef auf dem Platz, sagen, da hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht oder sind da Ihr Kontakt untereinander? Also hauen Sie sich auch schon mal richtig da gegenseitig?
Ja, das kann auch sogar während des Spiels passieren. Ich hatte letztens ein Spiel in der Bundesliga, wo ich einen neuen Assistenten, der nicht zu meinem Team gehört, und dann findet ja vor dem Spiel eine Absprache statt. Ja, und ich habe gesagt, mir wäre es lieber, er winkt so wie ein Pfeif, bevor ich so pfeife, wie er winkt. Ja, das heißt, dass ich meiner Spielleitung passen soll. Nur, wenn ich das nach 3 Minuten alles gepfiffen hätte, was der mir ins Ohr gebrüllt hat, faul, dann wäre da Mord und Totschlag gewesen. Und dann gibt es ja nach 4 Minuten eine Regierungserklärung. Ja. Dann muss der nochmal ein Reset kriegen. Weil das funktioniert dann. Das kann auch während des Spiels passieren. Ist natürlich psychologisch nicht gerade optimal, aber wenn ich nach 4 Minuten schon 3 Fehlentscheidungen, subjektive Fehlentscheidungen vom Assistenten im Ohr habe, dann muss ich den jetzt erstmal wieder runterfahren. Und dann soll er sich noch die nächsten 2-3 Minuten nur auf das Wesentliche konzentrieren. Ja? Beispiel V-Spiel, da muss ich da meine Laufwege so anpassen, dass ich in seinem Bereich ein bisschen mehr mit reingucke, bevor der wieder so auf Spur ist, dass ich ihm auch da wieder was zutraue. Das ist aber eine Sache des Geben und des Nehmens. Und in der Halbzeit werden natürlich die Sachen angesprochen. Nur in der Halbzeit haben wir ja keine Bilder. Ja, da gibt es Informationen. Ich war letztens in Augsburg gegen Bayern bei dem Pokalspiel, da gab es so ein klares Handspiel nicht erkannt. Danke, Fehler. In der Halbzeit klare Strafschuss nicht gegeben. Ja, und dann wird das aufgelöst, dann war es kein Strafschuss. Es war zwar ein Handspiel, aber es war kein strafbares Handspiel. Deswegen, Sie kriegen Informationen von Ihren Kollegen, von dem Verein, die rennen ja teilweise raus, gucken sich den Monitor an, sehen, dabei geht in die Hand, gibt es eine Information, dann hast du wieder gepfiffen und diese Szene ist welches. Aber ob das alles so richtig ist, die Information, die Sie bekommen. Deswegen können wir nur das in der Halbzeit besprechen, wovon wir selber überzeugt sind und nicht was an uns herangetreten wird.
Hatte der eine zweite Chance, der Kollege? Oder?
Ja, natürlich. Das ist auch nach dem Spiel vergessen. Nur, wir sind genauso wie die Spieler in unserem Job Profis. Ja, und das Allerwichtigste ist, dass die Spiele hundertprozentig glatt laufen. Das wird nie passieren, aber bei den 99-98%. Aber wenn einer übermotiviert ist, aus welchen Gründen auch immer, dann muss der das mal wieder ein bisschen sicher machen.
Er muss hier knipsen. Er muss da ein Foto machen, an der Stelle muss sehen, wo beginnt das Foul. Denn wenn Sie es nur wenig weiterlaufen lassen, da sieht es schon aus, was könnte der Eingreifende reißen. Und das macht die Situation so schwierig. Ne? Also erkennen, wann beginnt das Foul. Deswegen dieses Rote. Erst dann, das haben wir jetzt erlebt kürzlich, wenn nachweislich ein Spieler nichts gemacht hat, ohne jeden Zweifel, dann kann er sogar straffrei ausgehen. Das hat es früher auch nie gegeben. Aber alles andere, die Sache der Rechtsprechung. Interessieren wir uns nicht für, ist für uns auch kein Thema. lassen Sie mich das noch sagen in dem Zusammenhang. Diese Szene fand eigentlich vor der Szene statt mit Florian May, die wir vorhin gesehen haben als erstes. Und deswegen hat uns das unendlich wehgetan, weil wir hatten am Montag einen Stützpunkt und haben genau die Szene mit den Schiedsrichtern besprochen. Und dann ist ein Top-Schiedsrichter wie Florian Mayer, der zu unserem Besten gehört, hingegangen, eine Woche später, fünf Tage später, und gibt für das Vergehen vorhin in Frankfurt nur eine gelbe Karte. Das hat nichts damit zu tun, dass er nicht zugehört hat. Das hat einfach damit zu tun, dass er nicht sofort zeitnah reagiert hat und ein Foto gemacht hat. Es ist einfach so, sie geben Anweisungen aus. Und dann meint jeder, der setzt sie nicht um. Ja, warum setzt er die nicht um? Weil er einfach einen Fehler macht. Die Anweisungen sind klar. Wir haben eine klare Linie, die vorgegeben ist. Aber diese Anweisungen werden nicht immer umgesetzt. Wenn Sie in Ihrem Beruf sehen, Sie sind vorgesetzt, Sie sagen einem, mach das und das. Der macht es nicht. Ja, warum macht das nicht? Vielleicht aus Absicht. Mag sein. Aber häufig wird das tun, weil er einfach einen Fehler begeht. Bei Spielern ist es genauso. Die Trainer predigen, mach das und das und das. Und der Spieler geht auf den Platz, macht genau was anderes. Es ist nichts anderes als das. Gelb oder rot? Warum gelb?
Weil der Spieler so weit links nach außen getrieben würde, dass er nicht direkt vor der Kiste steht und draufzimmern könnte. Das ist keine hundertprozentige Torschance, würde ich sagen.
Keine klassische Torschance, weibliche Position.
Zieht nach außen. Damit ist es sicher eine grenzwertige Situation, aber für uns ist es auch so, in Grenzsituationen sollen die Schiedsrichter zu geringeren Strafen greifen. Deswegen war es hier. Gelb oder rot?
Also in jedem Fall, ja. International ist es überhaupt nicht. Da gibt es keine zwei Meinungen. National sind wir mehr der Meinung, dass wir den Torhüter noch eine gewisse Chance geben, wenn er die Chance hat, den Ball spielen zu können. Ja. In dem Fall, weil der Ball aber schon weit weg und der Boden zu fallen. Und dementsprechend ist es eine rote Karte. Die Verhinderung der Glaskantausch.
Also wir sehen jetzt, der Ball war zu weit weg, als dass er ihn noch durch seine Aktion hätte erreichen können. Kommt einfach nur ein Griff in die Beine.
Da wurde eben erwähnt, dass es da Unterschiede international und national gibt. Wie groß ist denn der Messenspielraum vom DFB, da eigene Kriterien überhaupt einzuführen?
Wir haben die Möglichkeit, in einem eng gesteckten Rahmen tatsächlich unsere Anweisungen zu geben. Aber das ist ganz eng gesteckt, weil wir können natürlich einzig machen, wir können nicht sagen, ja, wir sind ein eigener Nationalverband, wir machen das, was wir für wichtig halten. Wir haben nur, weil es einfach eine besondere Härte für den Torwart auch darstellt, die Möglichkeit eröffnet, dass wir sagen, wenn der Torwart in einer typischen Aktion zum Ball geht, hechtet zum Ball und verfehlt den Ball minimal, dass wir dann sagen, okay, es reicht noch gelb aus, aber die Fälle sind zunehmend geringer geworden, das muss man auch ganz klar sagen. Wir müssen uns den internationalen Gepflogenheiten anpassen. Das hat man noch ein bisschen großzügiger gehandelt, aber
macht man sich dadurch nicht auch angreifbar, wenn man überhaupt Unterschiede macht? Weil ja immer gesagt wird, na, deutsche Schiedsrichter müssen anders pfeifen in der Liga, das wird international anders bewertet.
Ja, das ist eine Nuance. Also dieser Fall, von dem wir reden, der kommt im Jahr vielleicht 3-4 Mal.
Aber immerhin.
Ja, klar. Ja. Aber es gibt Sachverhalte, die aus unserer Sicht eben, aber auch nach Rücksprache mit den Trainern, wir haben ja vorletzt immer auch eine Rücksprache mit Trainern, wo wir gesagt haben, ja, das wollen wir erstmal so in dieser Form so beibehalten, weil es sich einfach als positiv herausgestellt hat, weil es auch akzeptiert wurde.
Die Diskussion um die Doppelbestrafung, wie war das jetzt gediehen? Gibt es da irgendwelche Bestrebungen vom DFB, das eventuell irgendwann mal zu ändern?
Diese Bestrebung gibt es seit ungefähr gefühlten 27 Jahren. Und es gibt dann auch eine Taskforce 2014, der sitzt der Franz Beckenbauer vor. Ich glaube, der ist mittlerweile auch schon verzweifelt. Also das war aber so vor sich hin, dieses Thema. Aber es will keiner dran, es geht keiner dran. Es ist müßig, es ist überflüssig, da sich Gedanken darüber zu machen. Am meisten leiden die Schiedsrichter. Ja, klar. Wenn Sie überlegen, du gibst einen Strafstoß und Sie wissen gleichzeitig, das ist auch rot, das macht die Sache natürlich noch mal schwieriger. Aber gut, es ist so, da müssen wir uns mit abfinden und damit erledigt. Gelb oder rot? Darüber diskutieren wir dann, wenn wir Zeitlupenbilder gesehen haben. Und ich sage jetzt mal, trotzdem war es eine Frau. Auch wenn wir keine Berührung sehen. Was ist das für ein Quatsch? Es gibt versuchtes Beinstellen. Ein Tatbestand eines versuchten Beinstellens. So wie der da reinrauscht, ist das ein Foulspiel. Dass der da mal mit Mühe und Not noch rüberspringen kann oder nicht berührt wird, der muss sich doch nicht das Schienbein brechen lassen. Das kann man dem nicht zum Vorwurf machen. Und dann zu sagen, ja, warum hat er denn den Gegenspieler nicht gefragt? Warum hat der Schiedsrichter den nicht gefragt? Das ist verrückt, das können Sie nicht in solchen Fällen. Weil, das ist viel zu knapp, das ist viel zu eng, das weiß der betroffene Spieler selbst gar nicht häufig, ob er berührt worden ist. Klar, der Stranzl wird gemerkt haben, ich habe ihn nicht berührt. Nichtsdestotrotz war das ein Foul. Und jetzt müssen wir die Frage noch klären. Thorsten hat es ja schon gesagt, warum gelb für uns ausgereicht hätte. Und der Winkel, der ist uns einfach zu spitz. Aber das muss man auch sagen, wir akzeptieren dann auch eine rote Karte, weil das ist immer auch Fernsehwissen, was wir hier haben. Ich gehe noch ein paar.
Ich bin dann zu sehen gewesen, der packt den Hamburger ja am Trikot und reißt ihn um. Hätte es eigentlich dann zwei Strafstöße geben müssen.
Ich werde das mal mitnehmen, was das ist eine Empfehlung für die nächsten Stütze mit den Schiedsrichtern.
Hat man in solchen Situationen eigentlich auch so zumindest ganz tief im Hinterkopf, welcher Spieler da gefault wird, ob es einer ist, der die technischen Fähigkeiten hat, das Ding trotzdem reinzumachen? Nein. Darf natürlich, glaube ich, kein Argument sein.
Wenn Sie damit anfangen, dann müssen Sie auch fragen, ja, wie schnell ist der denn eigentlich? Kann der den noch weglaufen? Oder holt ein Abwehrspieler den noch ein? Also wenn Sie so, sich auf diesen Gleis bewegen, dann sind Sie voll auf Verraten verkauft.
Aber Ribéry hat ja bei Sie auch diskutiert und hat gesagt, er hat nur Rot gekriegt, zum Beispiel, weil er Ribéry ist und ein kleinerer Spieler hätte kein Rot gekriegt. Das kannst du ja auch mal zwei, drei Sätze dazu sagen.
Ja. Ja, gut. Was soll man jetzt dazu sagen? Also jetzt bei dem Spiel Augsburg oder was? Ja, das war hinterher eine Diskussion in Gange kam von Münchner Seite. Gut, was soll ich dazu sagen? Die Entscheidung ist auf Platz getroffen. Also irgendwas immer noch rot, es bleibt noch rot, ob jetzt Rummenigge oder sagen wir eine andere Meinung sind. Wir müssen im Grunde genommen sofort entscheiden. Und ich glaube nicht, dass ein Ribéry oder ein anderer weltbekannter Spieler besonderen Schutz genießen, aber auch genau das Gegenteil, dass diese Spieler dann gerne vom Feld verwiesen werden. Das kann natürlich auch nicht sein. Weil jeder Spieler ist gleich, ob der jetzt Müllermeier oder Schulze heißt. Da hat kein Spieler Vorteil, aber auch natürlich kein Spieler Nachteil.
Das wäre jetzt halt die Frage gewesen, ob es mehr Respekt vor bekannten großen Spielern gibt oder ob es halt genau umgekehrt ist, weil diese Argumentation von Ribéry, die kam ja ein bisschen, die habe ich noch nie gehört. Also ich habe es mal andersrum, kenne ich die Argumentation, dass alle sagen, so, da sind die Bayern-Spieler und so, die werden besser geschützt und da haben die Schiedsrichter ein besseres Auge drauf, dann lasst es immer laufen. Aber die Diskussion, dass einer sagt, nur weil ich ein großer Spieler bin, kriege ich rot, die kann ich bis dato auch noch nicht. Deshalb war ich da so überrascht, was Ribéry davon
sieht. Wir lernen ja alle nicht zu, sind ja alle lernfähig. Aber das ist natürlich dann wird die Maschinerie Journalismus, dann springen sie natürlich auch gerne auf den Zug auf, weil ihre Zeiten dann wieder 13 Tage vorher sind, ist klar, sie müssen aufleihen, das ist halt, gehört alles mit zum Geschäft. Das ist natürlich nicht gerade angenehm ist, vor Weihnachten so einen Fokus zu stellen, aus meiner subjektiven Betrachtung unberechtigt, aber das gehört halt dazu.
Es gibt ja immer unterschiedliche Gerüchte über die Anweisung beim DFB, wenn man einen Fehler begeht als Schiedsrichter, wie viel, sagen wir mal, Pause zur Gedankenaufnahme man bekommt. Es ist so, dass es auch Schiedsrichter gibt, bei denen man immer sagt, konsequent sagt, die sind angeblich hochqualifiziert, die werden eingesetzt. Und dann gibt es welche, die vielleicht ein bisschen mehr Ruhe bekommen, um sich solche Videoaufnahmen nochmal anzugucken.
Also ist wie bei allen, sie haben überall unterschiedliche Qualitäten, in jedem beruflichen Bereich. Es ist auch bei den Bundesliga-Schiedsrichtern natürlich so. Wir haben Schiedsrichter, die hochqualifiziert sind, die Weltklasse sind, wie Felix Brüch, Wolfgang Stark, auch wenn er sehr kritisiert worden ist in jüngster Vergangenheit. Da ist Dennis Eitig hinzugekommen, der Felix Zweier ist auf dem besten Weg, der Florian Mayer. Das sind Weltklasse-Leute, tatsächlich Weltklasse-Leute.
Weltklasse-Schiedsrichter.
Weltklasse-Schiedsrichter, ja. Also ohne wenn, aber auch wenn das dann so nicht wahrgenommen wird, die pfeifen, die können Spiele pfeifen, bis hin zu einem Champions League-Endspiel. Das ist bemerkenswert. Also das muss man auch sagen, wir haben in Deutschland mittlerweile 6 Schiedsrichter in der Top-Gruppe. Das ist weltweit einmalig. Das muss man auch sagen. Also das war auch nebenher als Geräusch. Aber sie werden eben auch junge Schiedsrichter haben, die noch nicht die große Erfahrung haben. Die werden eben nicht so häufig eingesetzt wie ein Thorsten Kinnefer. Thorsten Kinnefer können Sie zu jedem Spiel schicken in Deutschland. Überhaupt kein Problem. Aber es wäre doch verrückt, wenn ich einen Schiedsrichter, der erst 1, 2, 3 Jahre in der Bundesliga ist, nach Dortmund gegen Bayern schicke. Wir sind doch keine Selbstmörder. Wir wollen keinen ARD-Brennpunkt haben, sondern wir wollen einen Fußballschiedsrichter haben, der auch in der Lage ist, ein Spiel zu pfeifen.
Da sind diese berechtigte Werbung in eigener Sache machen. Können Sie die jetzt mal aufzählen?
Ja, das sind natürlich der Wolfgang Stark, der Felix Brüch, der Meier, oder Florian Meier, Gräfer Altekin und Zweier. Das sind die 6 Leute, Thorsten Kinnefer nicht, weil er einfach zu spät international auf die Liste gekommen ist und demzufolge nicht mehr in diesen Top-Bereich vorstoßen konnte, auf der internationalen Liste. Dafür ist er zu alt mittlerweile. Das sind die 6 Leute. Das ist einfach so. Das hat auch mit Alter zu tun. Wenn Sie sehen, der Felix Zweier, der ist jetzt, glaube ich, 31 Jahre alt geworden und der hat eben die Zukunft dann auch vor sich. Dennis Altekin ist, glaube ich, 33, 34, auch die haben die Zukunft vor sich. Aber wenn man jetzt so ein alter Sack ist wie er hier, dann ist der Weg nach oben verschlossen. Das muss man ganz klar sagen.
Herr Krug, ganz kurz, wie wird das festgelegt? Gibt es ein Ranking intern und werden die dann vorgeschlagen international? Oder gibt es dann nochmal Beobachter, die das dann auch nochmal bewerten? Also da gibt es ja dann offensichtlich auch einen Konkurrenzkampf innerhalb bei den Schiedsrichtern. Also, da möchte jeder hin.
Natürlich gibt es intern auch ein Ranking. Und das Ranking ergibt sich aus den Leistungen der Schiedsrichter natürlich. Und das wird eben auch international beobachtet. Aber dass hier zum Beispiel Herbert Fandl hingeht und sagt zum Colina, hör mal, ich habe hier 6 Leute, die sind alle ganz gut und die können wir an die Top-Gruppe schieben. So geht das nicht. Sondern es gibt auch da ein Gremium, es gibt eine UEFA-Schiedsrichterkommission, an deren Spitze eben Colina steht. Deutscher Vertreter ist da für uns Herbert Fandl. Und innerhalb dieses Gremiums wird beraten, wie sich diese Gruppe der Top-Schiedsrichter zusammensetzt. Und nur mit hochqualifizierten Spielleitungen werden sie in diese Gruppe vorstoßen. Das ist ein reines Leistungsprinzip, das wird nicht nach Gutdünken entschieden, sondern das hat mit der Leistung auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene zu tun. Wenn ein Schiedsrichter national nicht gut genug ist, dann werden wir niemals den auch vorschlagen nach oben. Insbesondere auch jetzt kürzlich Dennis Aitekin, der in die Champions League vorgestoßen ist und dort mehrere Spiele schon erfolgreich gewonnen hat.
Herr Hinscher, also Entschuldigung.
Nutzt die UEFA dann eigene Schiedsrichterbewerter oder wird da auf den DFB zurückgegriffen, auf ja, die Bewertung?
Die Schiedsrichter werden bei allen Spielen beobachtet und international eben von internationalen Beobachtern. Und da gibt es sogar mittlerweile zwei. Es gibt einen im Stadion, einen vom Fernsehen. Da wird dann hinterher das Ganze zusammen gedampft, um dann auch zu einem Endergebnis zu kommen. Also das wird sehr akribisch gemacht. Also glauben Sie nicht, dass da irgendwie ein Vollblinder mal eben durchstarten kann bis auf die Liste hoch.
Ja, das glaube ich nicht. Ich wollte nur wissen, wenn jetzt in der Bundesliga gepfiffen wird, einer pfeift gut, schlagen Sie dir dann für internationale Spiele vor? Und daraufhin wird er bei den internationalen Spielen von der UEFA beobachtet oder auch bei Bundesligaspielen von der UEFA beobachtet?
Der Weg ist immer so, dass Sie ja zunächst, wenn Sie in die Bundesliga aufsteigen, sind Sie normal nur Bundesligaschiedsrichter. Und dann haben wir eben 10 FIFA-Schiedsrichter und da müssen Sie sich für qualifizieren, um auf diese Liste zu kommen. Und es ist ja naturgemäß auch immer so, dass ein Platz immer erst frei werden muss, damit man unter die Top 10 kommen kann. Und Sie haben eben altersbedingt auch dann dem Fall, dass der ein oder andere ausgeschieden ist in jüngster Vergangenheit, wie Knut Kircher, der nicht mehr international ist, obwohl er auch hoch qualifiziert ist. Aber an deren Stelle ist dann eben zum Beispiel sind die beiden neuen Leute, der Tobias Wels und der Christian Dinger, nachgerückt. Auch da 2 neue FIFA-Schiedsrichter. Aber das sind eben noch nur FIFA-Schiedsrichter. Die gehören nicht in die Top-Gruppe, die sind in einer anderen Gruppe und müssen sich dann eben auch hocharbeiten im internationalen Bereich. Aber wenn sie international, wenn sie national schlechte Spiele pfeifen, das wird man auch international. Die Bundesliga wird weltweit gesehen. Wir können nicht daran vorbeigehen und sagen, naja gut, der hat zwar jetzt bei uns nicht so gut gepfiffen, aber da hat er international einmal gut gepfiffen, lass ihn dann hinnehmen. Das muss alles passen.
Gut, kann man ja nie als Top-Schiedsrichter von diesen 6 noch einen normalen Beruf ausüben. Wolfgang Stark hat uns damals, glaube ich, erzählt, dass er eine reduzierte Stelle bei seiner Sparkasse hat. Es gibt ja inzwischen, müssen wir ja gar nicht drüber reden, auch ordentliche Kohle. Das ist doch sehr schwierig, noch einen normalen Beruf auszuüben, wenn ich diese Belastungen habe. Das ist ja nicht nur die reine Spielleitung. Wie sieht das aus im Umfeld der Schiedsrichter?
Wie schaffst du das, um noch drauf spielen?
Ja, also meine Antwort ist natürlich ganz andere als die eines Wolfgang Starks. Also alle Top-Leute, die 6, die Sie ja gerade notiert haben, die kriegen das mit einem 100%-Job nicht hin. Das funktioniert nicht. Ja, weil die internationalen Spieler sind ja bei 3 Tagen. Das heißt, ich fliege mal eben nach London, ich bin zwar eine Stunde in London, aber das sind ja 3 Tage, die draufgehen. Und dementsprechend haben die reduzierte Arbeitsverhältnisse oder sind selbstständig oder haben, wie Florian Mayer ist in der Kanzlei seines Bruders, und aber auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, einen 100%-Job durchzuführen. Das wird nicht funktionieren. Also ich habe jetzt noch einen 100%-Job, aber ich kriege das hin, weil meine Anforderungen auch unter der Woche nicht so stark sind. Wie ein Stark. Ich habe vielleicht 2-3 internationale Spiele, ein Stark hat 12-15 internationale Spiele. Und das ist dann halt schon ein Unterschied.
Wir erwarten das auch von den Schiedsrichtern, dass sie von sich aus reduzieren. Was wir nicht wollen, ist, dass ein Schiedsrichter aus dem Büro mit hängender Zunge zum Bahnhof reist, dann zum Spiel anreist, immer noch außer Atem, das Spiel eben fällt und wieder nach Hause düst, um sich um seine Familie zu kümmern. Wir erwarten, dass er reduziert. Und aus dieser Erwartungshaltung ergibt sich auch, dass die Schiedsrichter höher bezahlt werden müssen. Denn durch die Reduzierung bedeutet das auch gleichzeitig, dass sie beruflich nie das werden erreichen können, was sie ohne Schiedsrichter hätten werden können. Und demzufolge brauchen sie dort einen Ausgleich. Aber wir wollen ausdrücklich auch, dass sie ein zweites Standbein haben. Ein Beruf, ein Teilberuf zumindest beibehalten. Denn die Forderung Vollprofi ist gut und schön. Aber erstmal, warum sollte ein Vollprofi besser sein? Und zum Zweiten, das ist ganz wichtig, wenn Sie als Vollprofi auf dem Platz stehen und bei der nächsten Entscheidung, denken Sie daran, wenn das eine Fehlentscheidung ist, bin ich ein ganzes Stück näher an der Arbeitslosigkeit. Was das für ein Druck ist. Der dann nochmal zusätzlich aufnehmen lassen, bitte.
Das ist aber ein Fußballspieler, ja.
Ja, nur ein Fußballspieler, wie viele Millionen verdient er, wenn er einen Fehler macht, dann packt er seine Tasche und geht zum nächsten Verein. Wenn Sie als Schiedsrichter in der Bundesliga nicht gewünscht sind, dann sind Sie mit 35 Jahren plötzlich arbeitslos. Haben 5 Jahre in Ihrem Beruf nicht gearbeitet, dann möchte ich mal gerne sehen, was Sie machen. Dann haben die 5 Jahre in der heutigen Zeit verloren. Also dieses Argument zieht überhaupt nicht. Ein Schiedsrichter, der wird beruflich das bei weitem nicht erreichen. Und wenn er diesen Druck spürt, er kann sich auch verletzen. Was verdient denn Schiedsrichter im Moment? Wenn Schiedsrichter gut verdient, im Augenblick verdient er zwischen 80 und 100.000 Euro im Jahr. Vorsteuer. Vorsteuer. So, jetzt sagen Sie mal, das lassen Sie mal 5 Jahre verdienen. Ja, wo steht der denn dann nach diesen 5 Jahren, wenn danach Schluss ist?
Ja, Sie müssen aber erstmal einen Arbeitgeber finden, der das genauso mitmacht, wie Sie das vorschlagen. Sind dann Landesbedienstete oder das ist ja nicht an jedem Job möglich. Also normal müssen wir einen Journalisten sehen, der seine Stelle ebenso reduzieren
kann. Ein Schiedsrichter, der in dem Bereich tätig ist und es nicht möglich machen kann, der wird nicht nach oben kommen. Das funktioniert. Und das erwarten wir und das machen die Schiedsrichter auch so, weil sie dies als einmalige Chance eben für sich auch begreifen. Und wir haben noch nie einen Schiedsrichter gehabt, der deswegen komplett arbeitslos geworden ist, sondern gesagt hat, nee, das kriege ich aber nicht hin. Das wird immer irgendwie funktionieren. Wir haben Hirn und Fleischer gehabt, der hätte Chefarzt werden können im Krankenhaus. Das hat er abgelehnt für die Schiedsrichterkarriere. Das ist dann mal eben so. Das wird aber heute überhaupt nicht gesehen, dass das beruflich eben auch ganz massive Einschnitte bedeutet. Dennoch, das muss so sein, weil im Zuge dieser Modernisierung oder Professionalisierung ist zu erwarten, dass die Schiedsrichter dem Beruf in einer Form nachgehen, dass sie sich optimal vorbereiten, dass sie die Zeit dazu haben, dass sie die Spiele optimal nachbereiten. Das ist ein enormer Zeitaufwand, abgesehen von dem psychischen Aufwand, den sie betreiben und von der psychischen Belastung, von dem Druck, unter dem sie stehen. Unter Druck, wenn sie unter Druck stehen, können sie dem nur standhalten, wenn sie nicht noch nebenher einen Job haben, der sie aufreibt.
Herr Kienhöfer, haben Sie denn mal mit dem Gedanken gespielt, Ihren Job zu reduzieren, um sich freier zu machen für die Schiedsrichterei oder stand das bei Ihnen nie zur Debatte?
Also bei mir zum Glück.
Was machen Sie denn, wenn ich mal...
Ich bin Leiter der Abteilung Controlling beim Energieversorger und ich habe einen Arbeitgeber gefunden, der mir die Möglichkeit gibt, flexibel zu sein. Das ist halt der Grund. Da muss man halt hinkriegen. Zum Beispiel, da sind ja auch noch viele Nebengeräusche, die am Wochenende was
heißen. Sie haben nicht mit dem Gedanken oder haben Ihren Arbeitgeber gebeten, Ihre Stille zu reduzieren?
Nein, habe ich nicht. Weil wenn ich als Leiter einer Abteilung meine Stelle reduziere, dann wäre die Leitung dieser Abteilung vorbei. Und da ich jetzt noch 2,5 Jahre habe, das wäre mir die Sache nicht wert. Also ich kriege das ist teilweise das Lebensspagat, das ist halt so. Ja, wenn zum Beispiel heute Morgen der Vorstand gekommen ist, ich brauche es um 11 Uhr, dann geht das nicht. Ja, das ist aber auch ein gut wildes, wenn wir einen anderen Vorstand hätten, der mir nicht die Möglichkeit gibt, dann hätte ich eventuell ein großes Problem, wo ich dann abwägen muss, muss ich vielleicht bei der Schiedsrichterei dann kürzer treten und sagen, okay, ich kann nicht mehr. Weil wenn Sie nur noch 2,5 Jahre haben, dann stellt sich schon die Frage, weil den anderen Job, den muss ich noch 20 Jahre machen. Schiedsrichterei ist in 2,5 Jahren zu Ende. Zum Glück stellt sich die Frage nicht.
Wie stark sind die Diskussionen Montag am Arbeitsplatz, wenn Sie kommen?
Gestern wieder nur gepfiffen. Ja, das Problem ist ja, dass die Leute ja die Meinung der Journalisten aufnehmen. Oder des Fernsehreporters. Ich habe das so häufig erlebt, wo ich am Wochenende eine Fehlentscheidung getroffen habe und der Reporter gesagt hat, entschied sich der Klima für eine richtige Entscheidung. Dann werden am Montag kommen die voll gepfiffen. Genau umgekehrt ist es, wenn ich beide oder objektiv gesehen, es war eine richtige Entscheidung und der Reporter sprach von einer krassen Fehlentscheidung. Dann kommen die gleichen Leute und sagen, am Wochenende, was soll der Mist gepfiffen? Ja? Die Leute nehmen die Meinung der Journalisten auf. Das ist so.
Aber bestimmte Vereine dürfen sehr wenig fahren, wie sie den Arme wohnen. Genau. Da kommt ja die Konflikte mit Fans. Ne?
Ja, also sagen wir mal, Bochum gegen Dortmund zu pfeifen in Herne, das wäre so eine Art Suizidgefährdung. Also man ist ja schon ein bisschen, in Anführungsstrichen, mit allen Wassern gewaschen, aber das ist schon gefährlich.
Der Kicker gibt ja nun auch immer noch ein bisschen Begleitmusik zu nennen. Spielt das überhaupt eine Rolle? Ist für Sie, nehmen Sie das auf in der Bewertung oder ist das nun mal eben so?
Für unsere Bewertung spielt das überhaupt keine Rolle. Wir haben unser Wir machen uns unser eigenes Bild. Das basiert auf dem auf der Meinung von absoluten Fachleuten und was auch basiert auf dem Studium von Fernsehbildern. Aber es sieht nicht so aus, als wenn wir zum Beispiel der Dicker schreibt, es war ein klarer Schwarz, dass wir jedem sagen, warum soll eigentlich recht? Also da machen wir unser eigenes Bild und das hat häufig eben leider auch nichts mit dem zu tun.
Praxis ist doch sicher auch wundern, wenn Sie das verneinen. Gucken die Schiedsrichter, die gucken doch in die Bilder am Sonntag, die gucken in die Welt am Sonntag, die gucken in den Kicker. Oder ihnen gibt eine Anweisung, sie müssen die Augenbinde aufsetzen, wenn sie.
Also ich gucke nicht in die Bilder am Sonntag und ich gucke auch nicht in den Kicker, weil das machen sie nicht. Weil ehrlich gesagt, es ist, ich habe mich da so oft aufgeregt und in meinem Alter den Blutdruck. Mache ich nicht mehr.
Also das ist auch etwas, wo man sich dann auch nicht selbst quälen muss. Und deswegen, um die Frage nochmal zu beantworten, nicht, dass es falsch rüberkommt. Wir sind nicht so weltfremd, dass wir sagen, das ist alles dummes Zeug, was die schreiben. Aber die Herangehensweise ist eine andere. Kicker und Bild-Zeitung und andere Gazetten, die nehmen eben zum Anlass, eine Einzelentscheidung zu sagen, die Leistung des Schiedsrichters war eine glatte 5 oder war eine glatte 6. So geht das nicht aus. Eine Einzelentscheidung bleibt eine Einzelentscheidung. Wenn es ein gravierender Fehler ist, wenn es ein klarer Fehler ist, ein krasser Fehler vielleicht sogar, dann wird sich das in der Beurteilung wirklich niederschlagen. Aber wenn einer Strafschuss nicht gegeben hat, wo wir im Fernsehen nach der zweiten Zeitlupe feststellen, es war einer, dann wird sich das nie so gravierend auswirken, weil dann würden wir die Schiedsrichter fertig machen. Dann würde kein Schiedsrichter mehr auf den Platz trauen. Das heißt nicht, wir schonen die, aber wir trennen schon ganz klar zwischen dem, was möglich ist, was hätte sein sollen oder vielleicht sogar noch zu dem, was unmöglich ist, was tatsächlich unmöglich ist. Wir haben auch in Fernsehsituationen, wo dann Fehler tatsächlich aufgedeckt werden, wo wir sagen, das ist unmöglich. Wir haben Abseitssituationen, wo wir sagen, das ist mit menschlichem Auge nicht zu sehen. Das steht am Kicker, Fehler bei Abseits in der 83. Minute, Note 5, fertig. Das kann man nicht machen, das geht, das funktioniert so nicht. Zumal wir natürlich auch die Assistenten die Schiedsrichter getrennt bewerten und ansonsten wird natürlich das gesamte Team bewertet.
Aber diese Note kommt ja in die Öffentlichkeit und Sie können sich da praktisch gar nicht erklären.
Nein, das ist genau der Grund, deswegen macht das auch die Kuh nicht mehr. Es ist schon so, glauben Sie mal nicht, dass die Journalisten nicht bekannt sind, ne, die Noten schreiben. Und da weiß man schon, wer besonders kritisch ist oder wer vielleicht bereit ist, auch mal so über den Tellerrand zu sehen, aus der Sicht des Schiedsrichters das mal so zu betrachten. Ich habe auch mit Kicker-Redakteuren immer mal gesprochen nach meinem Spiel, den ich angerufen habe, wo ich dann erzählt habe oder versucht habe zu verdeutlichen, warum habe ich was entschieden. Und manchmal war es dann tatsächlich so, dass nicht mal eine Note besser war, aber die haben zumindest verstanden, warum ich den Fehler gemacht habe.
Das ist völlig unerheblich, ob der Kicker mir jetzt eine 1 oder eine 6 gibt. Ich habe dadurch weder Vor- noch Nachteile. Entscheidend ist für mich, dass ich meine Spieler auf oder dass wir unsere Spieler aufbehalten, dass wir die analysieren. Und ob da jetzt eine 1, wie der Herr Kuhn schon sagte, im Kicker gibt es eine Fehlentscheidung, Augsburg, Ball hinter der Linie. Ja, da kann ich doch schon nie mehr besser als 4 oder 5 werden, weil ich ein klares Tor in Anführungsstrichen nicht gegeben habe, weil der Ball hinter der Linie war. Aber das Assistent, das ich überhaupt nicht sehen konnte, das schied sich da auch nicht. Das ist völlig unerheblich. Also kann ich doch nach so einer Situation, da weiß ich doch schon, dass ich nie eine 1 oder eine 2 kriegen kann, auch wenn ich alles andere Weltklasse gemacht habe. Da muss ich mich doch nicht quälen, aber dann haben wir den Kicker drauf.
Aber das ist ja auch das Bedenkliche in unserer heutigen Zeit. Die Schiedsrichter werden nur noch nach Einzelentscheidungen beurteilt. Das ist ja das, was ich eingangs auch sagte. Dass die überwiegende Anzahl der Entscheidungen richtig ist, das spielt ja in dem Zusammenhang keine Rolle mehr. Es wird kaum Schiedsrichter für eine tolle Entscheidung, richtige Entscheidung abgefeiert. Das wird einfach nur erwartet, dass aber ein Schiedsrichter Fehler macht, was völlig normal ist, dass er auch Fehler macht, dass ihm auch mal ein klarer Fehler unterläuft, weil er unter einem besonderen Druck steht, der diesen Fehler eben auch erstmal ermöglicht. Das wird ja auch nicht berücksichtigt. Ein Spieler ballert den Ball aus 5 Metern am leeren Tor vorbei. Also, naja, gut, kann passieren. Ne? Und der Ball ist geschoben, wie auch immer. Der Schiedsrichter macht aus diesem, genau aus diesem Fehler, unterläuft ihm einen Fehler, weil er unglaublich unter Druck steht, unter Stress steht. Und nehmen Sie sich mal selbst, wenn Sie unter Druck stehen, unter Stress, was Ihnen schon alles unterlaufen ist. Steigen Sie ins Auto, Sie fühlen Druck, Sie fühlen Stress, Sie fahren los, Sie fahren aus der Einfahrt raus, links kommt einer rein, Sie gucken nach links, Sie gucken nach rechts, Sie fahren raus, der kommt links und fährt Ihnen rein. Sie haben den nicht gesehen. Das hat mit Druck und Stress zu tun. Druck und Stress vermindert die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen. Und das wird beim Schiedsrichter überhaupt nicht mehr gesehen. Der Schiedsrichter ist einer, der hat zu funktionieren. Wenn er einen Fehler macht, dann wird er in der Woche an die Wand genagelt am besten, in der Presse durcheinander genommen. Und so sieht es eben aus.
Herr Kruch, eingangs haben Sie gesagt, Sie erwarten eben auch von den Medien eine faire Behandlung. Auf der anderen Seite steht natürlich auch in den Medien, dass zum Beispiel die Trainer, mit denen unterhalten Sie sich ja auch, die Trainer der unteren zwei Mannschaften behaupten ja glattlich, die Schiedsrichter gehen mit uns härter um als mit den Topclubs. Oder ein anderer Verein sagt, gegen uns werden die meisten Elfmeter gepfiffen, etc. Aus meiner Sicht die Frage, wie geht die Schiedsrichtervereinigung mit diesem Thema um?
Also zu viel macht auch keinen Sinn. Und das, was Sie gerade geschildert haben, erleben wir jedes Jahr. In jedem Jahr kommen zum 10., 11. Spieltag spätestens kommen irgendwelche Vorwürfe an uns. Häufig von den unten stehenden Vereinen, ja, die Schiedsrichter sind schuld. Das ist Tagesgeschäft für uns. Dann können Sie die Uhr nachstellen. Dann kommt irgendwann eine Zeitung und schreibt dann, ja, so sieht die Tabelle ohne Schiedsrichterfehlentscheidung aus. Damit müssen wir leben. Das wird sich niemals ändern. Warum sind besonders die unteren Vereine offensichtlich so negativ angefasst? Weil sie eben aus den wenigen Chancen, die sie haben, das Optimum herausholen müssen. Und wenn da mal eine Fehlentscheidung dazwischen ist, die wirkt sich völlig anders aus, als wenn es ein Verein ist, der ständig Druck macht, der ständig nach vorne spielt, der Chancen herausarbeitet. Da wird es keine Rolle spielen. Aber diese eine Chance, die der Verein hat, die ist möglicherweise durch eine Schiedsrichterentscheidung, Fehlentscheidung vielleicht zunichte gemacht. Und das bringt das Ganze immer wieder auf das gleiche Level. Glauben Sie mir, es ist noch nie im Leben ein Verein abgestiegen, nur weil die Schiedsrichter schlecht waren, sondern das hat immer mit der Qualität eines Vereins.
Das heißt auf Hochdeutsch, wenn das Spiel zu Ende ist, ist es auch für Sie zu Ende?
Nein, bei beiden nicht. Dann fängt das Spiel erst mal an. Es ist so, wir bereiten das Spiel so akribisch auf mit dem Schiedsrichterteam, um das noch zu sagen. Es führt vielleicht fast zu weit, ich versuche es in Kürze. Nach dem Spiel, es gibt einen Schiedsrichterbeobachter. Der beobachtet nicht nur das Spiel, der beobachtet die Leistung, der fertig entschießt sich dann nach dem Spiel, findet in der Kabine ein Feedback statt, wo die Einzelentscheidungen, das große Ganze diskutiert wird, nicht jede kleine Entscheidung. So, weil wir wissen, dass unmittelbar nach dem Spiel nicht alles diskutiert werden kann, weil wir aber nichts liegen lassen wollen, haben die Schiedsrichter einen Coach. Ich habe gerade gesagt, ich betreue persönlich auch 5 Schiedsrichter aus dem Bereich. Ich gucke mir jedes dieser Schiedsrichter auf DVD an und dann werden die Lücken geschlossen. Dann gibt es 2-3 Tage später ein Gespräch mit dem Schiedsrichter, da wird jedes Detail aufbereitet, jedes Detail, getreu der Tatsache, dass eine kleine Fehlentscheidung, die sich in dem Spiel nicht ausgewirkt hat, die du aber hättest vermeiden können, ein anderes Spiel zu riesigen Theater führt. Also in dem Wissen, dass ich auch im Vorfeld Dinge schulen kann, erklären kann, um möglichst den Schiedsrichter weiterzubringen. Es wird akribisch aufbereitet, alles, jede einzelne Schaffung. Also ist nicht erledigt.
So. Ja, so leidenschaftlich, wie Sie die Schiedsrichterzunft vertreten, aber ich bin natürlich auch zu sagen, dass es nicht so einfach ist, wie Sie es uns Journalisten natürlich bisweilen jetzt dargestellt haben, glaube ich. Das andere ist, ich finde, was für uns natürlich die Arbeit unheimlich schwierig gemacht ist, dass natürlich Spieler, die jetzt 7 Großchancen versieben, sind auch immer in der Mixzone nicht ganz so lange zugegen wie welche, die halt 5 Tore geschossen haben, das ist klar. Nur ein Schiedsrichter ist halt eben fast nie zugegen. Das heißt also eben eine Aufbereitung mit ihm, ein Spiel nochmal mit ihm durchzugehen, auch seine Sicht der Dinge zu erfahren, möglicherweise nicht von ihm in der unmittelbaren Rolle, sondern von einem Schiedsrichter beauftragen, ist halt ja fast nie vorhanden. Wenn man mal Glück hat, dann sieht man im aktuellen Sportstudio wenn dann mal jemand, der sich da vor die Kamera gewagt hat, für uns Printjournalisten eigentlich fast nie zu geben. Und das finde ich eigentlich schade, dass man bei auch in ausgeruhten Umgebungen, wo man es machen könnte, bei Samstagnachmittagsspielen beispielsweise, dass da so eine Möglichkeit einfach nicht standardisiert geschaffen wird, dass man solche Themen miteinander bespricht, mit wem auch immer aus diesem Team.
Lassen Sie mich erst eins sagen. Also erstmal, eins darf natürlich nicht rüberkommen. Ich hoffe auch nicht, dass der Eindruck erweckt worden ist, dass hier von unserer Seite eine Beschimpfung der Journalisten geben soll. Ne? Also uns ist natürlich bewusst, welche schweren Jobs Sie haben. Und ist natürlich uns auch bewusst, dass Sie auch die Pflicht haben, eine Meinung, die möglicherweise auch der Meinung des Schiedsrichters widerspricht, dazu verdeutlichen, weil Sie sind in der Öffentlichkeit, deswegen haben Sie da natürlich auch Ansprüche, denen Sie gerecht werden müssen. Uns geht es nur darum, auf Dinge bewusst zu machen, dass einfach mal der Blick für die andere Seite auch eröffnet wird. Natürlich gibt es da zwei Beweggründe, die Schiedsrichter haben, aber die auch Sie haben. Also das ist mal vollkommen klar. Und da kann Thorsten natürlich auch noch was zu sagen. Diese Interviews nach dem Spiel oder ein Verantwortlicher, glauben Sie mir, es würde überhaupt zu nichts führen, wenn Sie sich nach dem Spiel vor die gesammelte journalistische Mannschaft stellen und nehmen zur Einzelentscheidung stellen. Das bringt überhaupt nichts. Es gibt Einzelsituationen, wo man sagt, okay, geh hin, sag was, aber ständig da eine Diskussion herbeizuführen, da sind die Schiedsrichter auch nicht für geschult, da ist unser Personal auch nicht für geschult. Stellen Sie mal vor, ein Schiedsrichter verantwortlich oder Schiedsrichter gibt nach jedem Spiel eine Pressekonferenz. Das ist doch verrückt, wenn Sie verfordert worden.
Ja, also erstmal muss es nicht sein und zweitens, wenn die Möglichkeit besteht, ich kann jetzt auch nur für mich sprechen, es gibt ja gewisse Vereine, da kommt man an der Mixzone vorbei. Das ist in Gladbach zum Beispiel so, bei München, Allianz Arena, wenn man rausgeht. Dann gibt es aber auch Vereine wie in Bremen zum Beispiel, da kommt man gar nicht bei ihnen vorbei. Das heißt, wir sehen uns nach dem Spiel an. Und wenn dann die Möglichkeit besteht oder ein Journalist fragt, kann ich sie zu, dann sind wir sicherlich auch bereit, da mal Stellung zu geben, was der Krug sagt, wir können keine Pressekonferenz geben. Und dann gibt es ja sicherlich auch Szenen, die haben wir nach dem Spiel gar nicht auf dem Schirm, weil wir die gar nicht auch besprochen haben, die Sie aber parat haben. Und dann sage ich was und dann sehen wir die Fernsehbilder und ich stehe falsch da. Das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich, wenn ich selbst nach einer Stunde nach Spielschluss diese Szene noch nicht gesehen habe, die ich aber vielleicht schon 4-5 Mal gesehen habe. Da dann auf gleicher Ebene zu diskutieren, ist natürlich auch ungemein schwierig.
Und stellen Sie sich mal vor, ein Schiedsrichter dem drei Spielen hintereinander Fehler unterlaufen. Der stellt sich dreimal hintereinander vor die Kamera und nimmt Stellung dazu. Das ist nicht angenehm. Und dann kommt der Schiedsrichter vielleicht auch zu und sagt, ja, die Leistung war nicht so gut, aber die Interviews, die werden immer besser. Ja, das wollen wir auch nicht. Also da muss man mit Maß dran gehen. Und wir haben kürzlich den Fall mit Wolfgang Stark gehabt, wo ich auch Beobachter war in Dortmund, da, wo natürlich die Fehlentscheidung des Jahrhunderts wieder war mit diesem Handspiel, was natürlich alle dann auch genau wussten, nachdem sie dreimal Zeit geguckt hatten. Ja, das ist einfach so. Und dann hat der Wolfgang Stark dann nach zur Presse gesagt, ja, meine Güte, es tut mir leid, es war ein Wahrnehmungsfehler, fertig. Das kann man dann schon mal machen, aber das jede Woche machen, ich glaube, das wäre dem Schiedsrichter auch nicht so zuträglich.
Also eine grundsätzliche Anweisung, wie man mit Fehlern oder in der Öffentlichkeit mit solchen Dingen umgeht, gibt es dann wirklich.
Es gibt eine, also wir können doch nicht dem Schiedsrichter sagen, du musst immer gehen, das muss der Schiedsrichter, das Team in Kooperation mit dem Beobachter vor Ort, mit dem Coach vor Ort entscheiden, ob es Sinn macht, eine Entscheidung dann auch näher zu erläutern.
Ja, wann bekommt der Schiedsrichter Feedback? Also gibt es in der Möglichkeit, in der Halbzeit schon was zu machen? Sieht er nach dem Spiel die Bilder, bekommt er die Bilder oder ist es der Schiedsrichterbetreuer, der ihm was sagt oder wird er erstmal komplett in Ruhe gelassen, weil er muss ja dann, wenn es solche strittigen Situationen gibt und er muss durch eine Mixzone, muss er ja irgendwie vorbereitet sein. Macht er das selber oder bekommt er da Hilfe?
Ich sagte ja gerade schon, nach dem Spiel wird das Spiel aufbereitet. Das ist das Erste, was wir nach dem Spiel machen, natürlich nachdem die Schiedsrichter sich fertig gemacht haben. Mit dem Coach wird das Spiel aufbereitet, auch unter der Zuziehung einer DVD.
Okay, aber in der Halbzeit noch nicht.
Nein, das machen wir nicht. Das wäre auch unangebracht. Also stellen Sie sich mal vor, das ist auch eine besondere Anforderung für den Coach. Das musst du auch erstmal als Coach bewältigen. Und wie gehst du dann psychologisch dran? Wir haben nicht alles geschult, Psychologen, die dann auch in der Lage sind, das, was da passiert ist in der ersten Halbzeit, auch nochmal fördert, dort weiterzugeben. Das ist ein Desaster mittlerweile.
Wie oft kommt sowas vor, eine Konzessionsentscheidung, dass man auf der anderen Seite sagt, na gut, in der nächsten Situation entscheide ich vielleicht mal etwas mehr. Natürlich darf es nicht sein, wahrscheinlich, klar. Im Einzelfall immer entscheiden muss. Aber kommt sowas vor und wie wird damit umgegangen?
Ich kann Ihnen garantieren, soll es so etwas bewusst nicht vorkommen.
Der Begriff Konzessionsentscheidung wird natürlich dann auch geprägt, weil wenn ich vorher einen Strafstoß gegeben habe für eine Mannschaft. An der Seite vielleicht ein Strafstoß, der vielleicht nur wachsweich war. Da könnte man ja schon wieder von einer Konzessionsentscheidung sprechen. Den hätte ich aber auch, den wachsweichen hätte ich auch vielleicht alleine gegeben, wenn der andere Strafstoß nicht vorausgegangen wäre. Dieser Konzessionsbegriff oder Konzessionsentscheidungsbegriff, der wird natürlich auch gemacht.
Genau.
Beispiel Stark in Dortmund, der hat dann einen Strafstoß gegeben, der dann als Konzessionsstrafstoß oder Elfmeter ja in den Gazetten stand. Aber der hätte auch wahrscheinlich gegeben, wenn vorher nicht die rote Karte gewesen wäre und der Handelfmeter für musste. Das kann man natürlich annehmen, ja, jetzt hat er dem eine rote Karte gegeben, Strafstoß gegeben, es gibt ja da auch einen klaren Konzessionselfmeter. Dieser Begriff wird ja dann gebaut. Und
die Strategie eines Schiedsrichters ist fest mit seinen Fähigkeiten verankert. Und Sie können davon ausgehen, dass ein Schiedsrichter, der auf dem Zettel hat, Konzessionsentscheidungen zu treffen, der wird nie bis zur Bundesliga kommen, niemals.
Vielleicht ist es nochmal zu der Bewertung von Schiedsrichtern durch die Medien nochmal ganz interessant zu sagen, wie so eine Bewertung beim DFB ausfällt, denn das Punktesystem ist da ja zum einen nicht von 1 bis 6, wie die Schulnoten sind, sondern eben bis 10,0. theoretisch. Und zum anderen muss man ja sagen, die Punkte, die dort vergeben werden, bis runter in den Amateurbereich, also in allen Klassen, in denen beobachtet wird, liegt ja für eine Leistung, die dann von den Schiedsrichtern selbst als schlecht empfunden wird oder von den Beobachtern als schlecht gesehen wird, dann vielleicht im Bereich von 7,8, 7,9. Also das sind ja immer noch Noten, wo es heißt, die Schiedsrichterleistung ist im Grunde immer noch befriedigend gewesen. Was ich damit sagen will, ist, dass die Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung, der hat da mangelhaft oder ungenügend gepfiffen, und der Einstufung durch den DFB oder die Landesverbände, die sagen, selbst wenn Schiedsrichter Fehler machen, Sie haben am Anfang ja gesagt, die Fehlerquote ist extrem gering, die richtigen Entscheidungen liegen in der Regel über 90%, was sich ja deutlich eher in dem Bewertungsrahmen des DFB widerspiegelt, der sagt, die Schiedsrichterleistungen sind, selbst dann, wenn Fehler gemacht worden sind, eigentlich immer noch befriedigend, wo sie in den Medien schon als ungenügend gehandelt werden. Also ich glaube, dass auch diese Diskrepanz dazu führt, dass es so ein verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit teilweise gibt, eben weil diese Bewertungsraster völlig unterschiedlich sind.
Ja, nur ist das Raster letzten Endes völlig egal. Weil die Abstufung soll dadurch deutlich werden. Und die Abstufung ist intern eben so geregelt, sie sind gut informiert, also 7,8, 7,9 ist für den Schiedsrichter schon eine extrem schlechte Note. Jetzt könnte man sagen, ja, manchmal, wofür sind denn die ersten 7 Noten? Ja, die Frage kann man sich stellen. Aber das hat sich so entwickelt, fragen Sie mich nicht warum. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich wäre auch glücklicher, wenn wir da vorgehen würden nach Noten 1 bis 6, Schulnoten, kennt jeder. Aber das ist gewachsen im Laufe der Jahre. Wir müssen uns da auch internationalen Gepflogenheiten anpassen. Ja. Unterm Strich ist es eben halt nur entscheidend, dass eine Note eben auch die Leistung irgendwo widerspiegelt. Wie, in welcher Form das geschieht. Aber auch das, glauben Sie mir, in der Öffentlichkeit interessiert auch keinen, ob da eine 7,8 oder 7,9, 8,4 drunter steht. Entscheidend ist immer nur die Richtigkeit einer Entscheidung.
Man hat mal so ein bisschen den Eindruck, dass so parallel zu Modeverletzungen auch so Modefouls gibt. Vor 2 Jahren kam die offene Sohle auf, ja. Und dann wurden die Textilfouls ernsthafter geahndet. Dieser Armeinsatz mit Schlag gegen Elben, gegen Kehlkopf oder gegen das Gesicht scheint zu häufen. Und die Bewertung des Schiedsrichters scheint auch irgendwie gewachsen zu sein. Waren wir auch nicht vorbereitet auf diese Häufung, dass das spielerische Mittel eingesetzt wird, verstärkt von
Also erstmal sage ich dazu, diese Problematik gibt es seit vielen Jahren schon. Und ich sage auch, es ist nicht schlimmer geworden. Jetzt kommt Thorsten zu der Beurteilung.
Das Problem ist, Sie sehen eine Szene und sehen Sie. Und dann ja jetzt entscheidet. Foul, ja, nein. Armeinsatz bewusst, hat er den noch irgendwie, hat er zugeschlagen, hat er den Arm nur so, hat er den Arm da oben. Sie haben ja gerade hier bei Nowitzki bei der Szene gesehen, da würde jetzt jeder sagen, klare rote Karte. Aber das sehen Sie. Und dann ist das alles entscheidend, wo Sie stehen, wie Sie es sehen. Ja, wenn zum Beispiel bei einer Strafraumsituation, Ecke, Freistoß, in den Strafraum, dann stehen da 10, 14, 16 Spieler. Und dann gibt es einen Ellbogen, da sind Sie erstmal froh, dass wir auch das Foul erkennen. Und dann müssen Sie noch erkennen, Mensch, jetzt hat er den getroffen, gibt es jetzt gelb oder rot. Und wenn Sie nicht hundertprozentig sicher sind, dann gehen Sie zwangsläufig immer zu der geringeren Strafe.
Sehen Sie mal, wie eng es zugeht, wenn 2 Leute im Kopfball hochspringen. Dann kann Menschen, ja, der Arme setzt sich ja normal, du hast die Arme nicht am Körper. Stimmt doch. Die springen immer runter, haben die Arme hier.
Ja, aber die sind aber 10 Jahre nicht anders hochgesprungen.
Das stimmt, aber ich habe recht, es ist ein Modefoul geworden. Nur, das heißt nicht, dass wir die leichter erkennen, diese Fouls. Die Schiedsrichter werden seit Jahren darauf geschult, immer wieder reden wir darüber. Und trotzdem, es gibt genug Szenen, ich kann Ihnen so viele Szenen vorführen, da sehen Sie nach 5. Zeitungen plötzlich, dass es eine rote Karte war, nicht vorher. Thorsten sagt, das ist der Blickwinkel, das ist ganz entscheidend. Und dann dieses Fernsehwissen, was wir haben, Kameras, die aus unterschiedlicher Position das immer wieder beleuchten, wo wir am Ende dann zu einem Ergebnis kommen. Aber selbst das noch nicht mal immer. Also wir brauchen eine optimale Position und wir brauchen eben ein Schiedsrichter, der braucht doch das Glück, dass er gerade genauso gut steht und das sieht, aber es ist unheimlich eng, gerade bei Kopfballduellen, unglaublich schwer zu entscheiden. Die Schwierigkeit, wie macht's? Strafstoß? Hand hoch? Ja, 30% ungefähr. Der tritt ihm unter den Fuß. Und jetzt kommt genau das, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Jetzt kommt der Verein, der heute führt, die natürlich im Rücken zur Wand steht. Dann ist es schon wieder ein klarer Strafstoß, nicht gegeben. Das ist ein Strafstoß, nur immer zugesteht. Aber wir wollen das sehen. Das ist ein reiner Fernsehstrafstoß. Da kann kein Mensch sehen. Wir gucken jetzt 3-mal Zeitlupe, ist immer noch nicht klar. Gucken wir nochmal Zeitlupe. Ja, am Ende sagen wir, ja, ist ein Strafstoß.
Ecke war eine Fehlentscheidung.
Dann stellen Sie sich mal vor, da irgendwo Schiedsrichter, Oberschiedsrichter auf der Tribüne, wenn der vielleicht noch nicht mal alle Bilder hat, das Bild wird dann plötzlich nachgeliefert und auch später. So wie zum Thema Oberschiedsrichter. Eine Zeitlupe haben wir schon gesehen. Wer ist für faul? Nicht alle.
Ich denke, es geht doch voll drauf.
Schön im Boden wie gesagt, Panne gehalten.
Da da sieht man es und dann gleich wird es noch deutlicher, klares Foul. Und da ist eben der Assistent gefragt, da hat die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Das ist natürlich auch sehr kritisch bei uns begutachtet worden und das tut wirklich weh, so eine Entscheidung. Und da hat eben dann der Trainer von Freiburg wirklich einmal recht gehabt. Das kann mal passieren, das kommt doch heute nicht vor.
Herr Kuhn, in dem Zusammenhang vielleicht die Frage nach dem viel diskutierten Videobeweis. Da braucht man ja offensichtlich manchmal auch 5 Zeitlupen, um das zu erkennen. Also ist ja auch ein Thema, wie lange braucht man denn dann für den Videobeweis? Das ist ja auch so eine Gratwand.
Und selbst bei dieser Szene würden Sie bei 3 wahrscheinlich 2-1 am
Schnell gerade so eingefallen.
Aber es ist ja nicht die Situation, die für den Videobeweis irgendwann mal in Frage käme, oder?
Doch, sicher. Das ist eine Strafklassik. Schwierige Strafraumsituation. Oder eine Trainer so sagt und der andere Trainer so. Und Videobeweis, jetzt sagen Sie mir auch gleich, weil wir mal gerade bei dem Thema sind, wer soll sich denn da oben hinsetzen? Ja. Wer soll das denn machen? So, wir haben 25 hochqualifizierte Beobachter. Und trotzdem, wenn Sie sich bei bestimmten Szenen gemeinsam vor die Kamera setzen, wir haben am Wochenende Freitag, Samstag ein Seminar für Beobachter, dann werden Sie bei solchen Szenen trotzdem unterschiedliche Auffassungen haben. Bei Fachleuten, das ist ein unendliches Thema, ausgeschlossen.
Obwohl es ja Sportarten wie Hockey
sind, ja Video. Ja, aber das funktioniert ja da auch nicht. Also beim Hockey, da wird ein Tor erzielt, da ist einer hinten ums Tor rumgelaufen im Endspiel, das wird gegeben, das muss ich mal überlegen, zum Thema Videobeweis.
Ich bin verschwiegen worden.
Aber trotzdem ist beim Eishockey tatsächlich auch so, dass trotz dieses Videobeweises, wo dann kontrolliert wird, ist der Ball hinter der Linie, nicht hinter der Linie gewesen oder nicht, hat es auch Fehler gegeben in einem wichtigen Spiel in Kanada. Das weiß ich definitiv. Ja, das müssen wir nicht vertiefen. So, da ist er im Abseits. Minimal im Abseits. 1/10, soll ich Ihnen sagen? 160 Millisekunden. Wie lange dauert ein Wimpernschlag? 100 Millisekunden. So, und da ist von einer krassen, klaren Fehlentscheidung gesprochen worden. Das muss man sich mal überlegen. Und da erwarten wir einfach von Ihnen, dass Sie das auch so wirklich darstellen, weil das alles andere hat mit Realität nichts zu tun. Und da wird Schiedsrichter wirklich zum Schafott geführt oder Assistent, der ganz, ganz wenig dazu kann. Das war eine unglaublich knappe Entscheidung. Und da würden wir an Sie appellieren, das wirklich auch zu sehen und einzubeziehen in Ihre Meinung und in Ihre Darstellung dessen, was dort passiert.
Weil Sie machen Meinung, das ist zwangsläufig, ich kenne das im privaten, im beruflichen Umfeld, Sie machen Meinung, die am Mikrofon sind oder die schreiben. Sie machen unwahrscheinlich viel Meinung, weil für die Leute sind Sie die Experten. Ja, weil Sie schreiben, wird zu Recht angenommen. Ja, zu Recht. Absolut. Aber in dieser Verantwortung muss man sich aber dann auch vielleicht, weil die führen wieder sozusagen den Assistenten, der macht einen Fehler, den kann man fast gar nicht wissen. Denken Sie mal einen Fehlstart in der Leitathletik, wann ein Fehlstart erzeugt wird. Wie viel Hundertstel sind das? Das sind jetzt viele Hundertstel.
Zwei Fragen noch.
Ja. Das ist jetzt ja wieder ein wunderbares Beispiel gewesen. Sie sagen ja auch, da wird der Schiedsrichter zum Schafott geführt. Was sind denn Ihrer Meinung nach so 4-5 Punkte, die Sie immer wieder motivieren, am Samstag bzw. an den Spieltagen rauszugehen und sich diesem unendlichen Druck auszusetzen? Das Geld kann es ja nicht sein.
Das Geld ist es natürlich nicht, aber es ist doch eine ungeheure Herausforderung, das, was da passiert. Es ist eine riesige Herausforderung, ich kann es nur jedem jungen Mann empfehlen, weil nichts die Persönlichkeit so herausbildet und so schult wie dieses Amt des Schiedsrichters.
Du hast auch was sicherlich dazu zu sagen. Sie lernen unwahrscheinlich viel dazu. Sie lernen mit unterschiedlichen Charakteren umzugehen. Sie lernen einen Menschen zu führen. Sie lernen mit unterschiedlichen Charakteren umzugehen. Sie müssen halt einen Spieler A anders behandeln als ein Spieler B. Jetzt nicht von den Entscheidungen auf dem Platz, aber wie es mit den Leuten umgeht. Schau mal, wenn wir wie Land gab früher, ja, in einem, der Wille verstand nur eine Sprache, wurde dies. Ja, und dann gibt es aber Spieler, wenn wir mit denen so reden würden, der wird in der Klage einfallen. Ja, deswegen müssen wir mit den Spielern unterschiedlich umgehen. Wenn ich mit Willi Landgraf so gesprochen hätte, wie vielleicht mit einem anderen Spieler, dann hätte ich gesagt, was verwirrt sie jetzt von mir? Ja, da muss man, so ein unwahrscheinlicher Lernprozess, sie lernen die Schule, die Menschen zu nehmen, sie lernen vor einer Gruppe zu reden, sie lernen ein besseres Auftreten, das können sie einem privaten, im beruflichen wunderbar umsetzen. Also ich kann wirklich das bestätigen, was Herr Funke. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, gerade in den Gutfällen liegen. Das merkt man, sieht man ja Woche für Woche, wenn in den Gutfällen liegen, da schießt man, verhauen werden, beleidigt werden und. Das ist natürlich auf deutsche Seite richtig Mist. Aber es ist eine unwahrscheinliche Persönlichkeitsschulung und und die Herausforderung ist auch nach einem solchen Spiel, wenn man wirklich zum Schafott geführt wurde, im nächsten Spiel wieder sich hinzustellen und zu sagen, Mensch, und jetzt gebe ich wieder 100% und heute klappt es mit 100%.
Das heißt, also, ich meine jetzt, wo sie erfahrener sind, wissen sie, wie sie damit umgehen und lesen keine Zeitung und gucken sich die Benotung nicht mehr an. Anfang irgendwann mal gesagt hat, ey, jetzt ist aber Grenze erreicht.
Also ich habe zum Glück, wirklich toll, zum Glück, nie Probleme auch in den Grundkriegen angeholt. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet mit vielen ausländischen Vereinen, mit einer zypriotischen Mannschaft, mit einer türkischen Mannschaft in der Kreisliga B gespielt. Zum Glück, toi, nie was passiert, das hat alles wunderbar funktioniert. Das war aber dann Mitte der 80er. Ja. Und es ist ein unwahrscheinlicher Lernprozess. Und also ich persönlich habe nichts bereut, ich habe alles richtig gemacht, als ich in 18 entschieden habe, nicht mehr zu spielen und so weiter.
Wer sich da hinstellt, muss mit Gegenwind rechnen. Aber die Persönlichkeitsbildung, die Sie da haben, die werden Sie auf keiner anderen Ebene.
Ich hatte trotzdem noch eine Frage, und zwar haben wir ja jetzt von den ca. 40 Beispielen dennoch, ich sage jetzt mal 20% gehabt, wo die Schiedsrichterentscheidungen im Nachhinein falsch waren. Hat sich das Ihrer Meinung denn durch diese ganzen Videoanalysen, die ihr auch macht in euren Lehrgängen, hat sich das in den letzten Jahren minimiert oder ist die Quote immer noch auf dem Level geblieben?
Das macht keinen Sinn, das können Sie nicht zählen. Mhm. Die Abdeckung wird eben immer besser, wenn es überhaupt noch möglich ist. Es bleibt nichts verborgen, aber die Aufarbeitung findet in einer Art und Weise statt, in der es besser nicht sein könnte. Eben mit dem Ziel, da die Leute weiterzubringen, so weiterzuentwickeln. Unser Ziel muss immer sein, ein Spiel fehlerfrei zu leiten. Das wird aber nie gelingen. Ja,
das ist
ein perfektes Spielleitung ist mir niemals gelungen, weil immer eine Kleinigkeit dabei war. Aber wir müssen sehen, dass wir da hinkommen. Der Weg ist das Ziel, erreichen werden wir es nicht, aber trotzdem, wir werden es immer häufig sehr nah dran kommen. Und das zeigt eben, auch wenn Schiedsrichter hochkommen bis in die Bundesliga, bedeutet das auch, dass sie das zu einem sehr hohen Prozentsatz auch richtig gemacht haben.
Ja. Wir haben ausgeführt, Sie kriegen die Kritik durch uns. Der Schiedsrichter kriegt die Kritik durch seinen Beobachter. Die Kritik war vom DFB, die kommt von der UEFA. Ich habe jetzt den Beitrag von ihm vergeht nicht zum Spiel Köln gegen Mainz angereist zu sein. Gibt es denn eigentlich auch Unterstützung, psychologische Unterstützung oder ist das der einsame Mann auf dem Platz, der muss seine Entscheidung?
Nein, wir haben mittlerweile ein psychologisches Netzwerk geknüpft. Das heißt also Schiedsrichter, die sich gerne psychologisch beraten lassen wollen, nicht wenn es pathologisch ist, sondern einfach Umgang mit Druck und so weiter. Das wird gesteuert von der Uni Potsdam, von einem Professor Ralf Brandt. Dort besteht ein Netzwerk, so wollen sich auch die Schiedsrichter wenden können, sodass sie also da von einem Psychologen begleitet und beraten werden. Das können die in Anspruch nehmen.
Ich danke Ihnen, Nikola, für diese Bereitschaft, mich zur Verfügung zu stellen. Und Schiedsrichter dürfen ja nichts annehmen, deswegen habe ich für jeden trotzdem ein Foto von uns.
Herr Krug, wir machen einen Schiedsrichter-Podcast. Also wir sprechen für unsere Hörer über Regeln, erklären ihnen die Regeln. Und das haben Sie ja heute mit den Journalisten gemacht. Wie haben Sie sich geschlagen?
Meinen Sie mich jetzt persönlich?
Nein, die Journalisten.
Ach so. Ja, die Journalisten haben sich gut geschlagen. Also, aber man sieht eben auch, dass unterschiedliche Auffassungen bestehen. Das spiegelt sich auch eben am Wochenende immer wieder. Und das ist eben etwas, was diese Veranstaltung so sinnvoll macht, dass wir sehen müssen, dass wir da auch auf ein Level kommen. Das, was die Schiedsrichter machen, das ist nicht nach Gutdünken, sondern die haben eine klare Linie, die haben klare Anweisungen, die setzen sie um. Und das müssen wir der Öffentlichkeit eben auch verdeutlichen. Und das versuchen wir mit solchen Veranstaltungen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir jetzt 2-3 Wochen später das Gleiche nochmal machen würden, hätten wir ein ganz anderes Ergebnis dabei. Und darum geht es letzten Endes.
Sie haben bestimmte Schwerpunkte heute gesetzt. War das bewusst oder wechseln Sie das einfach von Jahr zu Jahr ab?
Diese Schwerpunkte, das sind die Hauptschwerpunkte, mit denen die Schiedsrichter sich ständig auch auseinandersetzen müssen. Das sind auch die Aufreger jeden Spieltages und deswegen ergibt sich das Thema von alleine.
Und jetzt gab es ja auch gerade ein großes Schiedsrichterwochenende in Mainz. Es gibt nächste Woche die Trainertagung. Was lief bei den Schiedsrichtern schwerpunktmäßig ab und was wird bei den Trainern schwerpunktmäßig ablaufen?
Das, was wir mit den Schiedsrichtern gemacht haben, ist im Prinzip auch ein Spiegelbild dessen, was wir jetzt hier gemacht haben. Ich sagte ja schon, es gibt große Themenblöcke, die gibt es abzuarbeiten mit den Schiedsrichtern. Das sind immer Disziplinarbereich, das sind immer der Bereich Handspiel, das ist der Bereich Abseits, aber auch der Bereich Zusammenarbeit, das sind so die Hauptthemenschwerpunkte. Daneben kommt Körpersprache dazu, da sind wir auch flexibel, um dann möglicherweise auch einzugehen auf neue Entwicklungen. Also von daher, die Themen ergeben sich aus der Materie heraus von selbst.
Handspiel wurde jetzt angesprochen, war aus meiner Sicht mit das größte Thema in der Hinrunde in den Medien immer wieder. Sie haben das heute ganz schön erklärt, wie jetzt da die Richtlinien sind. Können Sie das vielleicht noch mal kurz erläutern, wie da jetzt die genauen Anweisungen sind?
Ja, es gibt natürlich das klassische absichtliche Handspiel. Da müssen wir nicht drüber reden. Wenn einer absichtlich den Ball irgendwo wegpflückt mit der Hand, dann ist es Absicht. Das gibt's ja auch keinen Zweifel drüber. Wir haben jetzt das etwas näher spezifiziert oder eine Schablone drüber gelegt, indem wir sagen, in dem Moment, wo der Spieler die Arme ausbreitet, im Sinne einer Vergrößerung seiner Körperoberfläche, dann liegt, wenn der Ball gegen die Hand geht, ein strafbares Handspiel vor. Das machen wir nicht nur, damit die Schiedsrichter es einfacher haben, sondern auch, dass die Öffentlichkeit das besser versteht. In dem Moment aber, wo die Arme ganz locker am Körper herabhängen, also natürliche Körperhaltung, Zweikampfhaltung, ist die Chance, dass ein absichtliches Handspiel vorliegt, sehr, sehr gering.
Das haben Sie also klarer gemacht. Jetzt abschließend, nach so einem Treffen, was würden Sie sich von den Medien wünschen im Umgang mit Schiedsrichtern?
Ja, die Medien müssen, sollten einfach erkennen, dass vieles auch nur auf Zeitlupenwissen beruht. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass der erste Eindruck, den sie haben, das ist doch der Eindruck, den der Schiedsrichter hat. Und alles, was dann dazu kommt, das zeigt möglicherweise, dass der Schiedsrichter falsch gelegen hat, aber häufig erst nach der zweiten, dritten, vierten Zeitlupe. Und darüber muss man sich im Klaren sein, dass dieses Zeitlupenwissen nichts mit der Realität zu tun hat. Also die Schwere der Aufgabe muss deutlicher werden, aber auch die Tatsache, dass die meisten Entscheidungen des Schiedsrichters über 90% pro Spiel richtig sind. Und dann am Ende von einer Entscheidung, bei einer Entscheidung abseits beispielsweise, von einer krassen Fehlentscheidung zu reden, wo wenn wir von einer Wimpernschlagentscheidung reden, das wird der Sache nicht gerecht. Also da erwarten wir von den Medien einfach mehr Bezug zur Realität.
Also ein bisschen mehr Empathie von den Medien irgendwie auch zu den Schiedsrichtern?
Nein, nicht Empathie, das hört sich so an, als wollte man die bemitleiden, sagen auch die armen Schiedsrichter. Nein, wir erwarten einfach nur Realitätssinn. Das, was den Spielern eben auch ermöglicht wird, dass dort auch Fehler akzeptiert werden, das muss man auch bei den Schiedsrichtern machen. Man muss eben auch erkennen, warum gibt es diese Fehler. Und wenn es diese Fehler gibt, weil es eine schwierige Situation war, dann gibt es die. Das ist unausweichlich. Und insbesondere dann, wenn am Wochenende dann die Medienvertreter noch ganz heftig darüber diskutieren, war es überhaupt ein Fehler? Und dann kommen sogenannte Fachleute zu unterschiedlichen Meinungen. Aber am Ende steht trotzdem eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, weil irgendwer das rausposaunt. Das ist nicht gerecht.
Würden Sie Fußballjournalisten empfehlen, einen Schiedsrichterlehrgang zu machen?
Das kann zumindest nicht verkehrt sein, ja. Aber wir müssen so weit nicht gehen, klar. Also als Journalist werden Sie sich mit Fußball auskennen und der ein oder andere hat ein Regelbuch schon mal gelesen, reingesehen, kann sich da kundig machen. Klar, wenn Sie mich fragen, dann wäre es natürlich optimal, wenn auch ein Journalist mal 10 Spiele gepfiffen hätte, ne, damit er wüsste, worum es geht. Ne. Einen haben wir ja gehabt, ich habe ja schon gehört, Sie sind auch Schiedsrichter. Ne. Also dann ist natürlich die Sichtweise auch eine völlig andere. Aber gut, das kann man nicht verlangen so. Es wäre eine nette Geschichte, aber... Gott. Mit der Beschäftigung mit Regelwissen und vor allen Dingen mit dem entsprechenden Background, aber auch mit der entsprechenden Zurückhaltung würde uns reichen.
Vielen Dank, Herr Krug.
Gerne.
Thorsten Kienhofer, bevor wir jetzt über die Veranstaltung hier sprechen, kurz die Frage, wie war die Winterpause, die Weihnachtspause zwischen den Bundesligaspieltagen jetzt?
Die war sehr kurz. Paar Tage, 9 Tage Urlaub und dann war ja letzte Woche schon wieder der Lehrgang in Mainz. Eine Woche vor Saisonbeginn ist ja immer unser turnusmäßiger Lehrgang. Der war jetzt am Wochenende. Ja, und am Wochenende geht's los.
Und gibt's dann für Schiedsrichter auch so Trainingslehrpläne, was dann eingehalten werden muss?
Also es gibt Möglichkeiten, Sachen wahrzunehmen. Es gibt natürlich, Schiedsrichter sind ja Individualsportler. Ja, wenn ich jetzt im Urlaub bin oder zu Hause bin, gehe ich für mich laufen, was jetzt für mich das Beste ist, das vermeintlich Beste. Ich habe zum Beispiel einen persönlichen Trainer, der mich da begleitet und der mir dann halt die Trainingspläne auf mich zugeschnitten macht. Und die werden dann halt umgesetzt, weil je älter man wird, desto schwieriger wird es. Das ist ja klar. Wenn ich jetzt mit einem 22-Jährigen konkurrieren müsste ich natürlich viel mehr investieren als jemand mit 22. Ja, und dementsprechend muss man sich dem stellen, aber das klappt ganz gut.
Und die Winterpause dann auch so ein bisschen genutzt, um die Hinrunde zu verarbeiten irgendwie?
Ja, da macht man natürlich erstmal nach dem letzten Spiel, macht man erstmal hier 4-5 Tage mit Fußball überhaupt nichts. Gerade wenn man im Ausland ist und sich keine Zeitung kauft, dann ist man erstmal aus dem Sport raus, weil dann ist auch Weihnachten erstmal. Ja, dann genießt man die Ruhe und dann tankt man die Kraft, um dann auch wieder durchzustarten. Und jetzt freuen wir uns alle, dass es am Wochenende endlich wieder losgeht.
Sie haben eben den Schiedsrichterlehrgang schon angesprochen. Was ist das für Sie immer für eine Veranstaltung? Ist das einfach nur ein Startsignal oder ist das auch nochmal was, was wichtig ist für die Rückrunde, um sich richtig einzustellen?
Also es ist ein gewisses Startsignal. Es ist eine Zusammenkunft aller Kollegen, wo wir alle die gleichen Informationen bekommen, wo wir auch in Anführungsstrichen eingenordet werden auf das, was falsch war und was richtig zu machen ist oder das, was richtig war und ja beibehalten werden soll. Und dementsprechend ist dieser Lehrgang unumgänglich, weil wir dort, denke ich mal, die Schulung bekommen oder die Informationen bekommen, die wir benötigen, um gerade, Sie haben ja gesehen, die Handszenen, ja, wenn da jeder so handeln würde, wie er möchte, dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn wir da gewisse Schablonen bekommen, wie wir vorzugehen haben und diese Schablonen alle bekommen, es werden trotzdem Fehler passieren, unstrittig. Aber die Fehler werden halt dadurch sicherlich minimiert.
Ist das dann auch so eine Diskussionsplattform, wo man sich dann austauscht und Anregungen auch an den DFB gibt, zu sagen, hier und da, da muss doch sich was ändern?
Ja klar, wir haben ja einen offenen Dialog mit der Schiedsrichterkommission um Pfandl, Krug und Fröhlich. Da wird nicht nur von oben gesagt, ihr macht so und so, sondern es gibt dann auch von uns, wo wir sagen, wir hätten auch gerne dieses, jenes, welches. Das ist ein Geben und ein Nehmen und das funktioniert eigentlich mehr als gut.
Hatten Sie irgendwelche Wünsche für die Rückrunde?
Also persönliche Wünsche hatte ich jetzt nicht. Wir haben uns am Wochenende über das unterhalten, was vielleicht in der Hinserie nicht so optimal lief. Gerade hier der Armeinsatz. Trainerverhalten war ein starker Part dieses Lehrgangs. Und dementsprechend versuchen wir das halt am Wochenende erstmalig umzusetzen.
Was wünschen Sie sich denn für die Rückrunde von den Trainern?
Ja, dass man einfach respektvoller miteinander umgeht. Ja, wenn ich teilweise sehe, wie Trainer auf Schiedsrichter, vierte Offizielle oder Assistenten oder auch teilweise auf Schiedsrichter draufgehen und wenn man dann diese Körpersprache und Gestik, Mimik teilweise sieht, wie viel Aggression da drin steckt, das kann nicht sein. Ja, wir sind genauso Bestandteil des Spiels Fußball wie Trainer, Spieler. Haben Sie schon mal gesehen, dass ein Trainer auf einen gegnerischen Spieler so losgegangen ist? Ja, werden Sie nie gesehen haben und werden Sie auch in Zukunft nicht sehen. Und warum muss das beim Schiedsrichter sein? Da erwarten wir einfach viel mehr Respekt. Und das wird halt sein, dass wir das auch versuchen umzusetzen.
Und dann der zweite Wunsch geht wahrscheinlich direkt dann auch an die Medien. Was wünschen Sie sich von Medienvertretern? Nicht nur für die Rückrunde, sondern allgemein. Wie sollten Sie mit Schiedsrichtern vielleicht anders oder besser umgehen?
Ja, man versucht natürlich gerade, das ist ja auch diese Schulung, die wir hier zusammen machen, versucht ein bisschen Respekt zu bekommen für das, was man tut. Dass man teilweise Fehler macht, ist unstrittig, aber dass diese Fehler dann auch teilweise gar nicht richtig gemacht werden können, die Entscheidung, dass sie gar nicht richtig getroffen werden können, weil 8 Spieler drumherum stehen oder weil der Schiedsrichter jetzt nicht sieht, weil ein Spieler ihm die Sicht verhindert. Und da müssen wir vielleicht hinkommen, dass man da vielleicht auch mal argumentiert, es war ein Fehler, aber der Fehler ist gemacht worden, weil. Ja, und nicht eine klare Fehlentscheidung. Wenn der Ball zum Beispiel, ich habe das in Augsburg erlebt gegen Bayern im Pokalspiel, der Ball ist wirklich vielleicht 30, 40 Zentimeter hinter der Linie. Es war ein Tor, klar, ist ein Fehler gemacht worden. Aber den Fehler, das kann man gar nicht richtig machen, weil der Assistent konzentriert sich auf Abseits, der steht optimal, der steht aber halt an der 16-Meter-Linie und nicht auf der Torraumlinie, wo er es vielleicht hätte sehen können. Der Schiedsrichter steht im Spielfeld, hat auch einen ganz anderen Winkel. Das heißt, es ist ein Fehler, der gemacht wurde, den können sie aber gar nicht richtig machen. Und da erwartet man einfach, dass man nicht von einer klaren Fehlentscheidung spricht, sondern von einer Fehlentscheidung, die aber der Schiedsrichter hätte gar nicht richtig treffen können. Das erwarten wir uns vielleicht.
Und was können Sie vielleicht auch im Zusammenspiel mit den Medien als Schiedsrichterwesen oder als Schiedsrichtergruppe, die in der Bundesliga, zweiten Bundesliga pfeifen, vielleicht auch ein bisschen besser machen? Können Sie vielleicht auch ein bisschen mehr öffnen noch teilweise?
Ja, das ist ja auch wiederum ein Geben und ein Nehmen. Ja, es gibt sicherlich Journalisten, die dann auch teilweise nach dem Spiel sich melden, mit dem man ein offenes Wort spricht, mit dem man auch reden kann. Aber dann gibt es natürlich auch Kollegen von Ihnen, die hauen da drauf und die können natürlich dann nicht erwarten, dass dann man ständig für Interviewwünsche oder wie auch immer zu berichten. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Ja. Man soll sachlich berichten, unparteiisch berichten, man soll auch Fehler aufzeigen. Aber es kommt immer darauf an, wie man gegenübersteht. Und ich denke mal, wenn wir da eine gewisse Basis finden, dann haben wir alle eine Win-Situation.
Also kann so eine Veranstaltung wie heute nur nutzen?
Ich denke mal für beide Seiten, auf jeden Fall.
Gut, Thorsten Kinnöfer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
So, die Herren Buchheister und Nienhaus sind auch nach diesem... Wie lange war es jetzt? 2 Stunden?
Zweieinhalb
Stunden.
Ordentlich. Aber ich kam mir vor wie eine Stunde.
Fußball ist immer schön, geht immer fix rum, ne? David, was hast du gelernt?
Es ist jetzt nicht so, dass es wie in der Schule ist und ich sage, ich habe das gelernt und ich kann das und das besser. Aber ich glaube, grundsätzlich ist für mich eine der Dinge, die ich rauskristallisiert habe, dass der Schiedsrichter generell zu schlecht wegkommt in der Bewertung, in Spielberichten zum Beispiel. Es wird immer draufgehauen, es wird immer kritisiert, ab und zu auch zu Recht, manchmal sogar sehr zu Recht. Doch wirkliches Lob, muss ich auch von meiner Seite aus sagen, habe ich, glaube ich, noch nie aufgeschrieben. Und die Frage ist, ob man damit dem Schiedsrichter auch einen Gefallen tut, indem man ihn lobt, oder ob man es besser ihn lobt, indem man ihn gar nicht erwähnt. Da muss ich noch drüber nachdenken, aber grundsätzlich war es eine gelungene Veranstaltung, die ich mir so vorgestellt habe.
Also könnte auch sein, dass das, was du jetzt hier so mitgekriegt hast, auch in den Redaktionsalltag einfließt, dass du mit Kollegen da vielleicht nochmal drüber sprichst, ob man da sich vielleicht nochmal was redaktionell überlegen sollte in die Richtung Schiedsrichter?
Ja, die Themen gibt es ja immer, dass man sich immer was überlegt, was macht man, ob es jetzt Nachwuchs ist in der Schiedsrichterei oder Fehlentscheidungen kontra positive, gute Entscheidungen. Das findet ja auch immer statt, auch im Redaktionsalltag. Ich glaube, was wesentlich entscheidender ist, ist tatsächlich an einem Spieltag in den 90 Minuten plus Nachspielzeit, während man auch selbst den Druck hat, was niederzuschreiben, dann nochmal zu versuchen, sich an diesen Tag zu erinnern. Das wird sicherlich nicht immer gelingen. Auch wir haben nicht immer Zeitlupen, das muss man tatsächlich auch so sagen. Hier wurde sehr viel von Zeitlupenwissen und Fernsehwissen gesprochen. Während wir das Spiel 90 Minuten verfolgen, haben wir auch nicht immer Zeitlupen. Aber sich grundsätzlich dann nochmal dran zu erinnern, was hier heute erzählt wurde, ist sicherlich nicht verkehrt.
Henrik, was würdest du sagen? Bist du regeltechnisch auf einer guten Höhe oder gibt's noch Nachholbedarf?
Also ich fand höchst interessant die verschiedenen Auslegungen, wenn es darum ging, Ellbogeneinsatz, Armeinsatz. Wir haben hier Szenen vorgespielt bekommen von dem Holzhäuser gegen Dortmund und ähnliche Geschichten. Da finde ich es dann schon spannend, was ist dann rot, was ist dann irgendwie nur gelb, wie wird da entschieden, wie weit geht der Arm raus, dass es rot ist. Das fand ich höchst spannend und ich muss sagen, da tun sich dann schon, ich will nicht sagen Lücken, aber schon so in gewissen Feinheiten im Regelwerk, da sieht man das oder sehe ich dann an mir auch, da bin ich dann in so Feinheiten halt doch nicht drin, da lernt man doch noch was dazu und von daher fand ich das höchst spannend. Mhm. Inwiefern das dann wirklich in den Arbeitsalltag einfließt, du hast es ja angesprochen, es ist auch, du hast auf der Pressetribüne auch nicht immer Zeitlupe und man muss auch sagen, dass Schiedsrichterentscheidungen ja ganz oft wirklich nebensächlich behandelt werden, in dem, wie man dann auch schreibt und worauf man im Spiel achtet. Und dass man dann erst hinterher denkt, ach, okay, diese Entscheidung hat man vielleicht nochmal genauer drauf gucken müssen. Oder dass man dann auch selbst im Arbeitsalltag stärker darauf achtet, was hat er da gepfiffen, was hat er vielleicht auch nicht gepfiffen. Weil der Thorsten Kienle hat am Ende jetzt gesagt, das Beste ist, wenn ich für einen Schiedsrichter, wenn er nicht im Fokus steht, wenn er halt nicht irgendwie erwähnt wird.
Aber könnte schon sein, dass du vielleicht in deinen Urteilen dann in Zukunft ein bisschen milder bist? Weil du jetzt weißt, wie schwierig die Arbeit dann eigentlich doch ist?
Ich will nicht sagen milder und ich glaube, dass mir war auch vorbewusst, dass die Arbeit schwierig ist, aber man kriegt natürlich nochmal, es werden einem Feinheiten noch näher gebracht, dass man ein größeres Verständnis entwickelt, warum entscheidet der Schiedsrichter jetzt so, ob man da jetzt milder ist, das weiß ich nicht, weil ein Fehler, glaube ich, wird man auch nachher immer noch als Fehler einschätzen, aber man vielleicht, oder ich sehe dann vielleicht doch öfter, okay, es war gar kein Fehler, weil der hat irgendwie, da war halt doch noch die Fußspitze am Ball, weswegen es halt dann doch kein Elfmeter war, wie diese Szene mit Hannover.
Und dass man vielleicht auch manchmal erkennt, dass es sehr, sehr schwierig war, für einen Schiedsrichter zu entscheiden und man vielleicht auch manchmal sagen muss, ja, konnte er gar nicht richtig sehen. Das hatte ich heute so ein bisschen mitgekriegt, dass man manchmal auch einfach sagen muss, ist aus der Spielszene gar nicht rauszufinden.
Ja, das muss man vielleicht tatsächlich öfter sagen oder auch wenn man als Journalist oder auch als Fan oder als Zuschauer sich Fußball anschaut, dass man dann auch mal nicht diesen Anspruch hat, absolut zu entscheiden, schwarz oder weiß, sondern dass man dann mal sagt, okay, es war halt ein Foul, aber aus der Szene konnte er es nicht sehen und dann, dass es dann halt auch mal gut ist und dass dann nicht weiter diskutiert wird und dass dann nicht der Fanaufstand geprobt wird, sondern dass man da vielleicht auch als normaler Zuschauer so ein bisschen das Verständnis entwickelt, dass man sagt, okay, er konnte es halt nicht entscheiden und er ist blöd für mein Team irgendwie oder, aber es war halt die Situation und es ging nicht anders. Also ich glaube, das Verständnis ist schon ein bisschen entstanden.
Abschließend die Frage, David, wenn es nochmal angeboten wird, bist du wieder dabei?
Sehr, sehr gerne. Also ich bin gespannt, welche weiteren Facetten auftauchen würden, könnten. Vielleicht anschließend an das, was Henrik gerade gesagt hat. Ich hatte gerade während des ganzen Seminars hier auch das Gefühl, es kann jetzt auch wieder losgehen mit Fußball, weil gerade das, was wir auch um diese ganze Sache der Schiedsrichterentscheidung und so haben, ist nämlich diese Stammtischdiskussion, ohne die der Fußball ja nur halb so wertvoll wäre. Das heißt also, selbst wenn ein Schiedsrichter Entscheidungen macht, Fehlentscheidungen macht, ist es natürlich emotional für den Moment, für den Fan nicht so schön. Aber am Ende des Tages wird am Montag bis zum nächsten Spiel darüber diskutiert. Und das ist doch das, was den Fußball auch ausmacht.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden. So, Alex, wo sind wir?
In irgendeiner Baustelle zwischen Düsseldorf und Köln.
Es ist 15.28 Uhr, sollte eigentlich 11 Uhr losgehen, ging ein bisschen später los, aber war schon eine lange Veranstaltung all in all. Wie hat es dir gefallen?
Mir hat es ganz ausgezeichnet gefallen. Ein souveräner Helmut Krug, der wirklich sehr perfekt durch die ganze Veranstaltung geführt hat, sowohl rhetorisch als auch inhaltlich natürlich. Ein gut aufgelegter Thorsten Kienhöfer, der noch seinen Teil dazu beigetragen hat. Aufmerksame Kollegen, Journalisten, muss man sagen, die gute Fragen gestellt haben und denen man angemerkt hat, dass sie heute doch das ein oder andere erfahren hat, was ihnen ziemlich neu gewesen sein dürfte.
Aber auch teilweise ganz lustig zu beobachten, mit welchen Klischees da auch gearbeitet wurde bei den Journalisten. Also Konzessionsentscheidung wurde ja dann auch irgendwann diskutiert.
Richtig, Konzessionsentscheidung, genau.
Der Begriff fiel sehr schnell. War ganz interessant zu beobachten, auch mal die Journalisten. Und ich würde immer noch sagen, Schiedsrichterlehrgang ist nicht falsch.
Schiedsrichterlehrgang ist für die meisten Journalisten immer noch eine gute Idee. Helmut Krug hat sich etwas zurückhaltender geäußert in dieser Hinsicht, hat gesagt, er halte es für wünschenswert und das wäre sicherlich nicht schlecht.
Und er hat auch gesagt, es wäre schön, wenn Schiedsrichter 10 Spiele pfeifen würden, ne? Eben, also fand ich auch ganz gut.
10 Spiele als Journalisten pfeifen würde, das, mal gucken, die meisten kämen wahrscheinlich auch gar nicht auf so viele. Aber sei es drum, also es war ganz interessant, was für Fragen teilweise gekommen sind. Ich muss auch sagen, bei einigen hatte ich dann doch das Gefühl, dass sie sich mit der Materie namens Regeln noch nicht wirklich auseinandergesetzt haben, sondern dass sie nach gut Dünken entscheiden, wenn sie was sehen, wie da jetzt zu entscheiden ist und wie eventuell auch nicht. Man muss auch deutlich sagen, das hat insbesondere Thorsten Kienhöfer betont, warum ihm das auch so wichtig ist. Er sagt, die Reaktion, die er am Montag auf der Arbeit bekommt, wenn er ein Bundesligaspiel gepfiffen hat, hängen maßgeblich davon ab, wie die Medien, wie die Journalisten berichtet haben. Das hat er so gesagt, sagt er, wenn Sie, also gerichtet ans Publikum, an die Journalisten, wenn Sie eine Entscheidung als richtig darstellen, glauben die Leute das, dann bekomme ich am Montag Schulterklopfen. Wenn Sie sagen, krasse Fehlentscheidung von Schiedsrichter Kienhöfer, dann sagen die Leute, hast du am Wochenende wieder Scheiße gebaut. Das hängt extrem davon ab. Insofern sind die Journalisten eben im Wortsinne das Medium auch zwischen Schiedsrichter und Publikum und nehmen damit eine herausragende Stellung ein. Nicht, dass das wirklich neu wäre, aber in dieser Deutlichkeit, das von einem Bundesliga-Schiedsrichter zu hören, war interessant und sicherlich auch wichtig.
Und auch interessant, dass die Journalisten gejubelt haben, dass es ja auch gut so wäre, dass sie diese Entscheidungshoheit haben. Mhm. War auch ganz interessant. Und in dem Zusammenhang auch stark zu hören von Kienhöfer, der dann sagte, er liest keine Bild am Sonntag, er liest keinen Kicker, weil die Noten, die da drin stehen, die sind für ihn völlig irrelevant. Viel wichtiger ist die Bewertung, die er halt aus dem Schiedsrichterwesen herausbekommt. Und sich darüber aufzuregen, macht für ihn überhaupt keinen Sinn.
Genau, er sagt, er bekomme Magengeschwüre, wenn er sich damit zu viel auseinandersetze und tue es aus diesem Grund nicht mehr. Es hat dann eine erstaunte Nachfrage gegeben, möglicherweise von einem Journalistenkollegen, der ein bisschen in seiner Eitelkeit gekränkt war. Das ist aber natürlich nur eine haltlose Vermutung von mir. Also gefragt, wirklich nicht, wie macht man denn sowas? Und gesagt, das geht. Für mich ist was anderes maßgeblich und deswegen tue ich mir das auch nicht mehr an. Ich muss jetzt auch dazu sagen, dass es einfach einen sehr, sehr großen Spagat gibt zwischen den Beurteilungen aller Bild-Zeitung und Kicker und den offiziellen Beurteilungen des DFB. Spagat dahingehend, dass zum einen die Medien, das hat Helmut Krug auch nochmal deutlich herausgestrichen, dass die Medien deutlich stärker dazu neigen, Einzelentscheidungen ins Zentrum ihrer Beurteilung zu rücken. Das heißt im Klartext, wenn jemand einen Strafstoß pfeift, der aus Sicht der Medien keiner gewesen ist, dann ist er schnell bei der Note 5, auch wenn er sonst ganz ausgezeichnet gepfiffen hat, während der DFB wesentlich stärker die Gesamtleistung in den Mittelpunkt rückt. Und Helmut Krug hat auch nochmal gesagt, dass ein sehr, sehr hoher Prozentsatz der Entscheidungen, weit über 90%, während eines Spiels richtig sind. Das haben die Auswertungen ergeben. Das ist ja eine Quote, auf die kommt sicherlich kein Spieler, denke ich mal. Also eine Passquote gilt als ganz ausgezeichnet, wenn sie über 80% ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Schiedsrichter kommen in ihren Entscheidungen auf eine Quote von über 90% richtigen Entscheidungen. Kein Wunder, dass man dann keine Lust mehr hat, wenn man da eine 5 bekommt oder sogar eine 6 wegen einer einzelnen Entscheidung, selbst wenn sie eine gewisse Tragweite hatte. Kein Wunder, dass man als Schiedsrichter dann auch keine Lust mehr hat, sich mit Zeitungen auseinanderzusetzen, die ihre Noten auf einzelne Entscheidungen gründen.
Was würdest du sagen, was hast du nochmal gelernt heute?
Zum einen ist nochmal sehr deutlich gemacht worden im Bereich des Handspiels, dass die Regelung, nach der ein Handspiel als absichtlich und strafbar zu bewerten ist, darauf gründet, dass ein Spieler seine Körperfläche vergrößert, und zwar entweder absichtlich oder, auch das ist in der Deutlichkeit zumindest mir tatsächlich neu gewesen, fahrlässig. Das heißt, wenn ein Spieler fahrlässig seine Körperfläche vergrößert und der Ball dann mit der Hand in Kontakt kommt, oder besser gesagt die Hand mit dem Ball, handelt es sich um ein strafbares Handspiel. Helmut Krück hat auch nochmal deutlich gemacht, dass das sozusagen eine Krücke ist, einerseits für die Schiedsrichter selbst, aber auch für die Spieler, für die Trainer, für die Öffentlichkeit, als Kriterium, wenn ein Handspiel als strafbar zu werten ist. Ich habe ihn dann gefragt während der Veranstaltung, seit wann denn eigentlich von der Vergrößerung der Körperfläche die Rede ist. Und er sagte, das sei schon seit Jahren so und eine Regelung, die auch international schon seit Jahren gelte. Das war mir in dieser Deutlichkeit ehrlich gesagt neu, weil ich auch als Schiedsrichter Aus- und Fortbilder eigentlich nicht dahingehend geschult worden bin, die Vergrößerung der Körperfläche als Kriterium zu nehmen. Aber da ist nochmal sehr klar gemacht worden, das ist so. Und auch an Beispielen aus der Hinrunde der Bundesliga und der zweiten Bundesliga dieser Saison klar gemacht worden, wann liegt ein absichtliches Handspiel vor und wann nicht. Nicht vorliegen tut es zum Beispiel, oder tat es zum Beispiel bei dem Handspiel von Boateng,
was wir in einer anderen Folge schon mal besprochen
hatten und als absichtlich qualifiziert hatten. Das war zum Beispiel, wo Krug gesagt hat, das kann man ihm nicht unterstellen, dass da Absicht war. Auch keine fahrlässige Vergrößerung der Körperfläche. In anderen Fällen ist das der Fall, ist das so gewesen. Diese Beispiele waren recht zahlreich und die haben Thorsten Kienhöfer von Helmut Krug uns gezeigt.
Also, all in all, eine gelungene Veranstaltung. In der Tiefgarage vom Tulip Inn würden wir jetzt nicht mehr stehen. Kann man keinen empfehlen. Sehr teures Vergnügen.
Richtig.
Aber sonst sehr gelungene Veranstaltung.
Sehr gelungene Veranstaltung. Ich hoffe und denke, dass viele Kollegen, Journalisten doch einiges da mitgenommen haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es bereits das sechste Mal gewesen, dass sowas stattgefunden hat.
Ja, seit 6 Jahren haben sie
oder seit 6 genau, Jahren. Ja. Seit 6 Jahren. Ich glaube, das erste Mal in Düsseldorf. Ist das korrekt?
Das weiß ich nicht mehr.
Wie auch immer. Das wird sicherlich seine Fortsetzung finden und ich denke einfach mal, wir sollten ab sofort Stammgäste sein bei dieser Veranstaltung. Gerade weil das auf dieser Schnittstelle ist zwischen Schiedsrichterei und Medien, also im Grunde genau das ja, was wir mit unserem Podcast umzusetzen versuchen.
Genau, und weil dieser Podcast jetzt wahrscheinlich schon wieder ganz schön lang ist, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir nächste Woche dann machen wollen, dann geht ja die Bundesliga auch endlich wieder los, dann werden wir natürlich die Entscheidungen der Woche nochmal diskutieren und dann hoffentlich auch in der Regelkunde und in der Regelhistorie weitermachen. Vielen Dank, Alex Feuerherd.
Ich habe zu danken, wie immer.
Mein Name ist Klaas Reese, wir sind Colinas Erben und grüßen heute ganz besonders die, die uns beim Joggen gehört haben. Macht's gut!
Tschüss!
Aber natürlich, was ich heute ganz schlimm fand, ist, dass dieser Mann auf den Platz kommt und sofort wieder ausgepfiffen wird. Mhm. Also das tut den Jungen auch nicht gut.
Hey! Gut, gut, gut! Hei, hei, hei! Hei, hei, hei! 2:2!
Hereditatis Colinae.
Der Schiedsrichter-Podcast von focus-fußball.de.